Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 7. Ausgabe meines Podcasts Behind the Story. Mein Name ist immer noch Wolfgang Jung und wenn du merkst, dass ich heute ein bisschen anders klinge, dann liegt das daran, dass ich ungefähr seit 3 Wochen irgendwie so eine hartnäckige Erkältung habe, die mich so ein bisschen nasalstimmlich hier rüberbringt wahrscheinlich heute, ein bisschen nasal sprechen lässt, also nicht wundern. Ja, nach wie vor wird dieser Podcast unterstützt von campix.de und teamdigital.de. Du kennst es vielleicht, wenn du schon Folgen von Behind the Story gehört hast. Ich möchte in diesem Format mit Menschen reden, die interessante Vita haben, von denen ich glaube, dass aus deren Geschichte du als Audience vielleicht ein bisschen was mitnehmen kannst. Weil ich glaube, grundsätzlich sind es immer die Geschichten und die Unterhaltung mit anderen Menschen, die uns wirklich auch weiterbringen. Also setz dich doch ein paar Minuten zu uns jetzt hier ans digitale Lagerfeuer und lass dich so ein bisschen in diesem Podcast von meinem tollen Gast heute inspirieren. Und wenn ich sage, meinen tollen Gast, dann kann ich gleich dazu sagen, es ist, glaube ich, habe jetzt so um die 70 Podcasts insgesamt gemacht. Ich glaube, es ist die größte Entfernung zwischen mir und meinem Gast heute bei der Aufnahme. Aber ich sehe ein glasklares Bild und ich hoffe, es funktioniert auch gut mit der Aufnahme gleich. Denn mein Gast sitzt heute in Zypern. Aber da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn du dabei bist und dabei bleibst und begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, nämlich Jörg Scholler. Jörg ist Gründer von SEOfunnels.de und das Spannende an Jörg, und wir werden das gleich mal so ein bisschen hinterfragen, ist, er lebt seit 2018 auf Zypern, wo er als SEO-Spezialist tätig ist und ein internationales Team und da auch schon komplett remote führt. Also auch das ist ja schon vor Corona so ein bisschen wegweisend gewesen. Bin ich sehr gespannt, wie es dazu kam. Er ist bekannt für wissenschaftlich fundierte Herangehensweisen beim SEO und seine hohe Effizienz. Und damit unterstützt er natürlich seine Kunden und ist damit voller Hingabe dabei. Und das bekomme ich auch mit, denn ich glaube, Jörg ist, und ich habe es eben im Vorgespräch ihm schon gesagt, ich glaube, er ist der Mensch aus meiner digitalen Blase, der mir fast am nächsten ist, ohne dass wir oft schon Kontakt hatten. Also wir kennen uns gar nicht persönlich. Einmal haben wir uns in Berlin verpasst. Da war ich auch krank. Damals hatte ich Corona. Ja, und du warst auf der Bühne in Berlin, lieber Jörg. Und ja, also wir haben uns gar nicht persönlich kennengelernt. Aber ich sehe ihn fast täglich, denn Jörg ist, und das schätze ich sehr an ihm, ein sehr offener Mensch, ein sehr kommunikativer Mensch. Und er teilt wahnsinnig viele Stories bei Facebook und Instagram und ist natürlich auch bei LinkedIn unterwegs. Also ja. Du kannst ihm natürlich überall folgen und das würde ich dir unbedingt auch empfehlen. Seine Geschichte führt also von Deutschland nach Zypern und es zeigt so ein bisschen den Mut vielleicht, auch den es braucht. Und ich glaube, wir kommen auch gleich auf das Thema, wie man so migriert in ein anderes Land mit durchaus wenig Ersparnissen. Denn ich habe in der Vorbereitung ein YouTube-Video gesehen, wo du darüber erzählst, lieber Jörg. Aber jetzt gar nicht mehr so viel Vorrede. Ich freue mich, dich begrüßen zu können am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen, lieber Jörg Scholler.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Wolfgang, dass du mich eingeladen hast. Das ehrt mich sehr. Ich verfolge dich natürlich auch wenn du nicht so viel teilst wie ich. Logischerweise, ich bin ja da schon eher so ein Power-User und freue mich unglaublich, hier zu sein. Vielen Dank.
Ja, ja, sehr gerne. Und ja, du bist tatsächlich ein Power-User. Also ich sehe eigentlich täglich x Stories von dir. Finde es aber auch total spannend, weil es gibt ja viele Facetten. Du weißt vielleicht, hast du schon mal in eine Story, Behind-the-Story-Folge reingehört oder in Briefing das gelesen. Ich versuche ja immer meine Leidenschaft für Storytelling von Joseph Campbell so ein bisschen in diese Gespräche reinzubringen. Und das heißt, ich würde dich zunächst mal bitten, so ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt du bist, um ehrlich zu sein, kannst du gleich mal sagen, wenn du magst. Ist ja bei Männern immer etwas unkomplizierter, als bei Frauen danach zu fragen, ja. Aber du kannst ja mal so kurz erzählen, wo kommst du ursprünglich her, wo bist du geboren, vielleicht so ein bisschen was zu deiner Kindheit und wie du aufgewachsen bist.
Ja, also erstmal, ich bin 86er Baujahr, ich bin jetzt also 38 Jahre dieses Jahr geworden, bin jetzt im 39. Lebensjahr und freue mich total auf meine 40, weil als ich damals 29 war und mir jeder gesagt hat, boah, du wirst jetzt 30, da dachte ich mir so, Alter, mit 30 kann ich doch wieder irgendwas, was ich mit 29 noch nicht konnte, und dementsprechend habe ich jetzt noch ein neues Level erreicht, nämlich Level 38, wo ich noch viel, 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 viel mehr kann als noch mit 30.
Dementsprechend Level 38, sorry, wenn ich reinkriege, finde ich eine total coole Sichtweise, ja.
Ja, ich bin halt auch ein Gamer.
Mhm. Ja, das ist total geil. Du wirst mich nie einholen, merke ich gerade, ne?
Ja, natürlich. Deswegen ist ja auch der Vergleich zwischen so verschiedenen Menschen und deren Weg einfach total irre. Ich saß zum Beispiel, kurze Story dazwischen, ich saß mit einem Kumpel, Gregor Gräser, mal in einem Auto. Wir waren beide im Callcenter, haben da gearbeitet und da kommt so ein Ferrari rechts an der Ampel vorbeigefahren und der so, dieser Wichser, boah, so scheiße, so ein Arsch, war total neidisch. Und ich habe gesagt, sagst du, ey Gregor, guck doch mal den Typen an, der hat doch schon fast einen Zettel am Zeh, der könnte der Weihnachtsmann sein, der ist so alt, der hat so einen grauen weißen Bart, so und der ist doch, der hat doch viel mehr Vorsprung. Wenn wir es in der Hälfte der Zeit nicht schaffen, einen Ferrari uns zu leisten, dann haben wir was falsch gemacht, weißt du? Also sei nicht neidisch auf fast 70, 80-jährige Leute, die da irgendwo in einem Ferrari sitzen, den er sich wahrscheinlich auch nicht gekauft, sondern nur gemietet hat für den Tag.
Zumindest ja, oder tatsächlich vielleicht verdient im Laufe ihres Lebens, kann ja sein. Ne?
Auch das, ja, vielleicht.
Dann ja. Gönn einfach.
Ja. Genau. So, und ja. Ich bin halt in Berlin im Osten aufgewachsen, in Friedrichshain und hatte eine eigentlich schöne Kindheit, würde ich jetzt behaupten, nachdem ich viel Psychotherapie genossen habe. Vorher hatte ich viele Traumata bei mir, die ich nicht erkannt habe, die ich jetzt aber mittlerweile integriert, angenommen, aufgelöst, akzeptiert, wie du es nennen möchtest, habe. Und meine Eltern würden sagen, ich hatte eine hervorragende Kindheit. Ich würde sagen, war ein bisschen schwierig.
Das ist immer eine Frage der Perspektive, ne?
Ja, es ist schon schwierig gewesen. Meine Eltern haben sich halt getrennt, da war ich 10 und das ging 2 Jahre. In der Zeit war ich komplett alleine, zumindest auch gefühlt war ich da sehr alleine, hatte in der Schule nie gute Noten, obwohl ich eigentlich ein schlauer Kopf bin und wenn so Fächer bei mir gingen, dann waren das immer die wissenschaftlichen Fächer. Es war halt super anstrengend. Ich habe die 8. Klasse wiederholt, ich habe die 9. Klasse wiederholt, ich habe die 10. Klasse nicht bestanden. Also ich habe echt viel nicht gut gemacht im Schulsystem, möchte ich sagen. Und trotzdem bin ich ja irgendwie etwas geworden. Da bin ich ganz glücklich, ja. Also aufgewachsen bin ich als Scheidungskind in einem schwierigen Haushalt, wo wenig emotionale Reife oder auch eine zwischenmenschliche Liebe da war, weil meine Eltern sehr oft abgelenkt waren mit sich selber und auch in der Beziehung mit sich. Also da war viel, viel schwierig. Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, weil ich meine, wenn du dir mal die 90er vorstellst, da kommen Leute gerade mal aus der DDR nach dem Mauerfall wieder in ein neues System und müssen sich da wieder rein anpassen. Ich meine, wir kommen komplett aus der Unterschicht, also wir hatten nie wirklich Geld. So, ich war irgendwann in einer Situation, wo ich mal ein Ü-Ei haben wollte, weißt du, so ein Überraschungsei. Meine Mutter hat gesagt, das können wir uns nicht leisten. Die Mark haben wir nicht. Und so bin ich halt aufgewachsen. Also ganz viel in dem, wir haben nichts, wir sind nichts, wir können nichts. Das hat meine Mutter auch sehr oft gesagt und das hat sich irgendwann so indoktriniert, so irgendwann so eingeprägt. Ja. War also schwierig.
Wenn ich gleich direkt mal 2 Fragen loswerden darf an der Stelle. Ja. Also erstens mal, und ich wusste, dass das für mich auch ein spezielles Gespräch wird, weil ich bin ja ein Storyteller und ich mag ja emotionales Storytelling und ich weiß, wie emotional oder wie offen du mit deinen Emotionen umgehst. Das weiß ich ja aus deinen Stories und ja, wir haben ja auch schon hier und da mal miteinander gesprochen und da merkt man das ja. Also ich habe 2 Fragen. Die eine Standardfrage, die ich an der Stelle stelle, und die ist jetzt ein bisschen früher bei dir, aber es passt einfach jetzt gerade. Du hast ja jetzt sozusagen eine unternehmerische Entwicklung genommen, im Ausland sogar, bist also irgendwann nach Zypern gegangen, da kommen wir gleich später noch zu, bist aber selbstständig, organisierst dein Team, besorgst dir selbst alle Genehmigungen. Das habe ich heute Morgen übrigens gesehen, deiner Story mit Helm. Ja, ich war da beim Supervisor und habe mir meine ganzen Lizenzen geholt und so. Fand ich sehr cool, weil das wirklich so der Blick durchs Schlüsselloch ist in ein Leben, das ich nicht führe. Und das ist total faszinierend. Richtig schön. Aber die Frage, die an der Stelle immer kommt, lieber Jörg, ist, und du musst es nur natürlich wie alles bei mir nur beantworten, wenn du magst, aber wie waren deine Eltern beruflich geprägt? Jetzt hast du ja gesagt, du bist in der DDR geboren sozusagen,
ja,
ne?
Ja.
Und da war es ja sowieso mit dem, also in meiner Vorstellung war es ja nicht so mit dem Selbstständigsein wie im Westen, also dass du dann auch komplett wirtschaftlich abhängig bist von der Tätigkeit und so weiter. Wie war denn das bei dir so? Also die Frage, die sich darin versteckt eigentlich ist, hast du irgendwas mitbekommen an Genen für Selbstständigkeit oder ist es komplett intrinsisch in dir entstanden?
Ja, null. Meine Eltern, meine Mutter ist beispielsweise eine Beiköchin und mein Vater ist ein Lagerist. Das heißt also Beikoch wirst du, wenn du die Kochausbildung nicht bestehst, dann darfst du halt assistieren, aber selber nicht irgendwie am Kochlauf stehen, ja, sondern darfst nur schnippeln. Und mein Vater ist halt Lagerist gelernt, das heißt also, der darf einen Gabelstapler bewegen. aber jetzt nicht irgendwie organisatorisch irgendwas verwalten. Ja, also die haben gar nichts mit Unternehmertum oder Selbstständigkeit zu tun. Und als ich meinen Eltern auch erzählt habe, ey, ich möchte mich selbstständig machen, da haben die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, Jörg, bist du verrückt? Mach das nicht. Jeder Mensch, den wir kennen, der sich selbstständig gemacht hat, ist gescheitert. Warum willst du jetzt auch noch genau das Gleiche machen? Mach das nicht. Ja, oder auch, als ich gesagt habe, ich möchte eine Weltreise starten und habe gesagt, die haben gesagt, wie willst du das finanzieren? Da habe ich gesagt, na, ich habe mir 10.000 Euro zusammengespart und damit kann ich so den Start machen und werde ich währenddessen, kann ich dann einfach arbeiten und mir die Reise so finanzieren. Da guckt mich mein Vater so an und lacht und sagt so, hä? Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Wieso willst du denn bei einer Weltreise auch noch arbeiten? Die kennen Reisen halt nur mit Urlaub. Die kennen das nicht, dieses Work and Travel oder sich selbstständig irgendwas aufbauen. Kennen und die halt nicht, ne?
Gar nicht. Das Thema Weltreise kommen wir auch gleich noch in deiner Vita. Ja. Aber trotzdem wird mich jetzt mal an der Stelle schon sehr früh, aber trotzdem interessieren, woher kommt das? Was glaubst du? Woher kommt das bei dir? Denn du bist ja dann tatsächlich einen komplett anderen Weg gegangen als deine Eltern.
Nee. Ich bin den komplett systemischen Weg gegangen. Ich habe meine Schule nachgeholt. Also ich bin ja mit einer erweiterten Hauptschulabschluss raus, nachdem ich ganz oft sitzen geblieben bin. Habe dann die Realschule nachgeholt, die ganzen Abschlüsse, dass man auch ein bisschen so einen kleinen Stand hat. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Kaufmann für Dialogmarketing. Das ist quasi der Teamleiter in einem Callcenter. Ja, das war okay, diese Ausbildung. Ja, hilft mir nur, gut verkaufen zu können und die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu nutzen. Das habe ich darin gelernt. Und natürlich die ganze Callcenter-Technik, wie das Ganze so funktioniert. Und dann habe ich sehr lange als Verkäufer, als Sales Manager, als Verkaufstrainer, als Verkaufsleiter, Verkaufsdirektor gearbeitet. In diesem Bereich, also alles, was im Vertrieb und Verkauf war, habe ich gemacht. Und sehr viel Erfahrung gesammelt. Und dann gab es einen Freund, Kevin Egler, dem bin ich super dankbar, weil der hat gesagt, ey Jörg, da gibt's so einen Typen, da müssen wir mal hin, der hält so eine Rede. Und wenn du den gesehen hast, Alter, da denkst du anders. Der ist irgendwie Wahnsinn. Und dann war das ein Tobias Beck. Und da hat er mich zu einem der ersten öffentlichen Seminare von Tobias Beck reingezogen. Das war 2015. Ich glaube 2015. Da saß ich da vor so einem Tobias Beck. Da waren 100 Leute im Raum. Und ich da mal und dachte mir so, Alter, der Typ hat mich komplett Gehirn gewaschen und auf Positivität, auf Erfolg, auf es geht mehr geframed. War der Hammer. Und dann erst kam dieser Gedanke, warum muss ich eigentlich im System 1500, 1600 Euro netto verdienen? Warum muss ich eigentlich mich jeden Tag von A nach B, von einer Box in die nächste quälen und dann dort Dinge machen, um andere Leute reich zu machen? Das verstehe ich nicht. Warum? Ich will mehr. Ich will auch mal die Welt sehen. Ich will auch mal wissen, wie so ein Ozean aussieht oder Berge oder ein Wasserfall, die Wüste. Ich wollte das alles sehen, hatte aber nie die Möglichkeit. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will irgendetwas anderes machen als angestellt sein. Ich möchte mich weiterentwickeln. Da kam die Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel, die dann aber auch 5 Jahre gebraucht habe, bis ich mich wirklich selbstständig gemacht habe. Das heißt, ganz viel meiner Zeit habe ich mich im Angestelltentum mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und dadurch diesen Impuls bekommen, irgendwann selbstständig zu werden.
Okay, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich finde es aber total faszinierend, wie du in deiner Vita auch bist. Und ich habe noch die zweite Frage zu dem gleich Anfangspunkt, ne? Und die ist schon direkt ein bisschen emotionaler. Und ich sage dir das auch offen. Ich glaube, wir zwei können offen miteinander umgehen. Auch in diesem Podcast, glaube ich, hast du gar kein Problem damit, weil ich weiß ja, was du alles teilst. Und ich hätte dich auch so eingeschätzt. Also ich habe zu der Frage, die ich dir jetzt gleich stelle, eine Antwort. Aus meiner Perspektive. Aus unserer Beziehung, digital sehr nah, persönlich eher fremd, ja, ist die Frage, und du hast es vorhin gesagt, ich war, und ich habe das dir auch angesehen, dass dich das berührt, ich war relativ alleine eine Zeit lang, als meine Eltern sich getrennt haben und so weiter, so hast du es, glaube ich, formuliert. Ist alleine sein für dich ein Problem oder ist alleine sein für dich schön?
Wow, da triffst du wirklich tief rein. Das ist wirklich ein ganz tiefes Thema bei mir. Ich habe mich vor ein paar Jahren von meiner Partnerin getrennt, mit der ich 11 Jahre lang zusammen war. Und da war Alleine sein für mich ein Riesenthema. Ich saß zu Hause und ich wusste nichts mit mir anzufangen. Ich konnte das überhaupt nicht genießen. Es war die absolute Hölle, weil ich jeden Tag eigentlich irgendwie mich mit Leuten treffe. Es gibt keinen Tag, wo ich niemanden sehe. Gibt's nicht. Es gibt doch keine Me-Time, wo ich mein Buch in der Ecke sitze und einfach nur für mich lese. Das gibt es nicht. Das gab es praktisch nicht. Heutzutage ist Alleinsein okay. aber auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ich bin lieber mit Menschen irgendwie produktiv, effektiv, bin auch der Inspirator, ne? Dieser Protagonist, der gerne viel Storytelling macht und Leute begeistert und immer eine Gruppe an Traube an Menschen um sich herum hat. Darin fühle ich mich am wohlsten. Heutzutage ist Alleinsein okay, das war es aber ganz lange nicht. Ganz lang.
Und das ist auch noch ich will dir eine kurze Anekdote auch erzählen. Also ich sehe dich auch so in dieser Mentorenrolle im Storytelling-Kontext, aber wir hopsen hier sehr stark hin und her. Das macht aber gar nichts. Ich finde das total schön. Ich habe dir ja gesagt, wir lassen uns da auch gerne treiben. Und das mache ich bei Behind the Story auch. Und ich will dir eine Geschichte erzählen, die wir beide ja nicht gemeinsam haben, aber wir haben etwas, was uns verbindet, von dem du nichts weißt. Und ich habe das begleitet. Ich habe das ja auch mit deiner Partnerin mitbekommen. Also das war du warst ja schon genauso offen, als ihr noch ein Paar wart. Und dann kam es zu dieser Trennung, das hat man ja mitbekommen, also zumindest habe ich das so über die Stories gesehen und so. Und ich will dir ganz kurz, und die Leute kennen die Story schon, die meinen Podcast hören, deswegen sorry an die Audience, wenn ich es nochmal erzähle, aber ganz kurz, ich hatte vor fast genau 4 Jahren am 2. November, und heute ist der 5., glaube ich, ne? Heute ist der 5. November, genau, am 2. November 2020, jetzt habe ich es, hatte ich einen Unfall, einen sehr schweren Unfall, der wirklich für mich lebensverändert war, viele Brüche, bla bla bla. Ich war lange Zeit zu Hause und in dieser Zeit war ich sehr oft allein. Und Alleinsein war zu dem Zeitpunkt für mich nicht leicht. Ja, also ich hatte 25 Jahre Ehe hinter mir, eine Familie, die um mich rum war. Und dann in dem Moment war ich alleine. Also meine Kinder, meine Frau waren nicht mehr bei mir oder meine Ex-Frau. Wir waren ja geschieden, das war ja auch mein Wille. Also das ist nicht das Problem. Was ich erzählen will ist, eigentlich worauf ich hinaus will ist, es war dann Frühjahr, ich saß da mit meinen Verbänden um den Oberkörper, Arme fixiert und so weiter, ne? Und dann kam immer wieder eine Katze zu mir. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte die krasseste Katzenallergie des Lebens. Also das kann man sich nicht vorstellen. Wenn jemand mir begegnet ist oder ich jemanden umarmt habe, der eine Katze zu Hause hatte, dann hatte ich schon eine rote Nase, ja, und habe keine Luft mehr bekommen. So war das früher. Und dann kam immer wieder diese Katze in meinen Garten und saß vor mir so 10 Meter, 15 Meter Abstand. Ich habe dann immer psch, psch, geh weg, geh weg gemacht, ja. Und lange Rede, kurzer Sinn. Die Katze kam immer wieder, bis ich eines Tages mal so alleine war, dass ich gedacht habe, scheißegal, ich streichel die jetzt. Sieht ja eh keiner, wenn ich eine rote Nase habe. Egal, ich habe jetzt einfach Bock, diese Nähe zu genießen. Die Katze kam zu mir und die lebt seitdem bei mir. Also ich bin seitdem Katzenpapa, ja. Das ist die große Liebe. Ich kann dir mal ein paar Bilder schicken. Wer mir folgt, weiß das auch. Ab und zu poste ich mal was. Und ich habe damals, und jetzt komme ich wieder zu deiner Geschichte, denn es geht ja heute um dich, nicht um mich, mitbekommen, in dem Zuge dieser Trennung hast du dich ja auch von diesen Katzen trennen müssen. Und ich kann dir sagen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, aber diese Momente, wo man dir angemerkt hat, wie traurig du bist und wo du diese Katzen vermisst, die nicht mehr gefüttert werden müssen, und ich habe es ja auch vorher mitbekommen, die dich genervt haben, wenn sie wieder irgendwie das Futter umgeschmissen haben oder was weiß ich, weiß die konkreten Punkte nicht mehr, aber dass das ein Riesenloch in dein Leben gerissen hat. Und ich habe in dem Moment gedacht, wie stark muss ein Mensch sein, und darüber könnte man kontrovers diskutieren, möchte ich aber nicht. Meine Aussage dazu ist, wie stark muss ein Mensch sein, sowas nach außen zu tragen und diese schwachen Momente rauszugeben. Und ich finde, das ist das genialste Storytelling, was man überhaupt machen kann, weil das Leben besteht nicht nur aus Highlights, das Leben besteht auch aus Downlights. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du heute mein Gast bist und wir so ein bisschen nicht nur darüber, aber auch darüber reden können. Also vielen Dank dafür. Wow. Weißt du auch, dass wir beide Katzenliebhaber sind und beide auf verschiedenen Wegen sozusagen, ne?
Ich hatte heute erst eine, die kam so fast auf meinen Schoß gekrabbelt, als sie an einem Café saß, weil Zypern ist ja voller Katzen. Es gibt mehr Katzen als Menschen auf der Insel. Und das war so süß. Die habe ich da auch 10 Minuten gestreichelt. Die hat es total genossen. Die hat einfach Liebe gebraucht, habe ich dir gegeben. Ja.
Katzen leben halt so schön im Moment, finde ich total super. Ne? Die lässt sich dann streicheln, die schnurrt und dann ist alles andere erstmal unwichtig. Ja. Bevor wir jetzt weitermachen, deiner Vita. Wir sind noch in deiner Vita, noch sozusagen am Ende der Ausbildung, würde ich jetzt mal sagen, ne? Ja. Also zeitlich ungefähr wo, ganz grob?
2015
hast du, glaube ich, gesagt.
21 Jahre bin ich da. Irgendwie? 19?
17 Jahre 21, zurück.
20 Jahre, Pi mal Daumen. 2015 war ich schon arbeitend. Da war ich schon normal arbeitend. Gut. Ich glaube 2000.
Bevor wir weitermachen in deiner Vita und mal schauen, wie kommt es denn jetzt von diesem Tobias Beck-Moment, nach Zypern, ja, da ist ja noch eine Strecke dazwischen, möchte ich dir gerne ein paar Schnellfeuerfragen stellen. Ich habe dich ja im Briefing schon darauf vorbereitet. Ich möchte einfach, dass die Leute, die dich nicht kennen und ich auch, dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Okay. Deswegen, Schnellfragerunde bedeutet an der Stelle nicht, dass du in einem Satz antworten sollst, aber ein bisschen kürzer halt so. Ne? Es geht mehr so drum, was ist denn das eigentlich für ein Typ, der Jörg? Ne? Okay, Frage Nummer 1. Hast du ein Lieblingsbuch? Und wenn ja, warum ist das dein Lieblingsbuch?
Ja, habe ich. Ich lese sehr wenig Bücher. Ich habe in meinem Leben keine 25 Bücher gelesen. Vielleicht so 20, 23 Stück habe ich gelesen. Die meisten Bücher, also weit über 50, habe ich mir rein gehört. Aber selbst zu lesen bin ich nicht der starke Typ, sondern eher tatsächlich das Hören. Und mein Lieblingsbuch ist How to Make Friends and Influence People, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie. Aus diesem Buch habe ich so viel verstanden. Gibt es eine Regel zum Beispiel, du kannst einen Streit nur gewinnen, indem du ihn vermeidest. Hat mir so oft geholfen, weil ich sehr, sehr stark ein sehr großes Ego hatte zu diesem Zeitpunkt. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so, krass, wenn ich also nicht mehr diskutiere, bin ich eigentlich der Gewinner. Spannend. Habe ich gemacht. Ich gewinne heute noch mit dieser Strategie, indem ich einfach sage, ja, du hast recht. Ja, das kann so sein. Ich verstehe dich aus deiner Perspektive. Alles gut. Ja, ich fange nicht mehr an zu diskutieren und versuche, Leute zu überzeugen. Diese Schutzstrategie habe ich nicht mehr. Mhm. Ja, aber das ist mein absolutes Lieblingsbuch.
Cool. Passt auch so ein bisschen zu dem Kontext und auch da würde ich dich bestätigen aus meiner Perspektive. Bist du eher so ein Mentorentyp, finde ich auch. Ich finde auch, dass das bei dir durchaus in der Kundenbeziehung ab und zu so rüberkommt. Also ich bin jetzt nicht dein Kunde, aber das, was du erzählst über die Kundenbeziehung und das, was deine Kunden, wenn du sie mal vor die Kamera zerrst, was du ja auch durchaus mal machst, ja, was die so erzählen, dann kommt es doch schon so rüber, dass du nicht einfach nur kaufe ein Stück SEO, ja, sondern ich bin hier dein Mentor, ich bin da offen, ich erkläre dir, was wir tun und so weiter. Ne? Gut, lass uns aber trotzdem mal weitermachen der Schnellfragerunde. Gibt es einen Ort, außer Zypern, würde ich jetzt mal sagen, gibt es einen Ort, der dich besonders inspiriert?
Außer Zypern. Ich habe mir einen Ort in Zypern ausgesucht.
Okay, ja, dann gerne.
An dem ich sehr gerne bin. Das ist ein Kloster in dem Ort Panagia. Panagia schreibt sich das. Das ist oben in den Bergen in der Nähe des Troodos hier in Zypern. Da fahre ich sehr, sehr gerne hin, weil man einfach einen sehr großen Weitblick hat. Man kann halt bis ins Meer schauen von diesen Bergen aus. Es ist ein wunderschönes Kloster. Die Priester dort sind super lieb, denen kannst du dich ganz so unterhalten. Ich habe mittlerweile auch ein bisschen Griechisch gelernt und die machen da selber Honig, die machen da Wein selber, trinken ja keinen Alkohol, aber trotzdem ist das gut zum Verschenken. Es ist einfach ein schöner, energetischer Ort. Obwohl ich nicht mal religiös bin, gehe ich dort in das Kloster, in die Kirche hinein und bete. Ich bete nicht zu Gott, ich bete anders, aber es ist einfach für mich ein richtig toller, großer Energieort, weil ich mich dort mit der Natur, den Menschen und diesem ganzen Sein verbunden fühle. Wahnsinnig toll, ganz toll.
Ich finde, da haben wir auch wieder eine Parallele. Bei mir ist es auch so, ich bin nicht in der Kirche, ich bin auch nicht gläubig, ich glaube nicht an Gott, aber ich gehe sehr, sehr gerne in Kirchen. Oder auch an Kloster, religiöse Orte, Kultstätten und solche Sachen. Ich finde, da spürt man eine gewisse Energie. Und ich finde, gerade in Kirchen oder Klöstern ist es so, dass man sich als Individuum, und gerade wenn man so wie wir, so vielleicht mit Alleinsein oder mit dem Thema Einordnung im Leben so beschäftigt ist, will ich mal sagen, man verliert sich so ein bisschen in diesem, man kann sich so ein bisschen in dieser Größe verlieren. Also ich sitze in der Kirche, keine Ahnung, in Palma oder wo auch immer ich gerade bin, und setz mich da rein, ich fühle mich da unfassbar wohl in dem Moment, weil du bist irgendwie geborgen so von diesem Gesamtgefühl, finde ich. Also kann ich absolut nachvollziehen und ja, auch wenn es jetzt ein bisschen ermüdend ist, ich sag's auch jetzt zum letzten Mal, ich weiß ja, wo das Kloster ist, weil du hast auch schon dokumentiert, wie du mal mit deinem Moped, ich nenne es jetzt mal despektierlich Moped, auch da kommen wir gleich noch zu, ja, weil du immer Moped sagst, mit dem Moped dahin gefahren bist, ne? Also habe ich schon mitbekommen. So, okay. Jetzt kommt eine Frage, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil neben Harley-Fahrer, neben Migrant in die zyprische Enklave sozusagen, neben SEO-Spezialist, neben Unternehmensführer oder Leiter, bist du ja auch noch ausgesprochener Gourmet. Also da kannst du jetzt erzählen, was du willst. Das glaube ich dir nicht, wenn du sagst nein. Ich sehe immer, wie du Essen in Szene setzt, wie ihr Essen zelebriert, ihr Leute dort. Und was ist denn dein Lieblingsessen, lieber Jörg?
Ganz gourmethaft Gurkensalat. Wenn ich mir wirklich Gurkensalat, also an zweiter Stelle steht wahrscheinlich so ein zypriotischer Hähnchenspieß, so Chicken Kebab oder Chicken Souvlaki oder sowas. Das wäre so die zweitliebste. Und danach noch ein Steak, ein gutes südafrikanisches, ein leckeres. So. Aber an erster Stelle tatsächlich der Gurkensalat. Also wenn ich mich wirklich auf eins richtig freue, was ich unendlich essen kann, ist immer ein Gurkensalat. Ob mit Joghurt oder ohne, vollkommen egal. Ich liebe einfach diesen Geschmack. Ich weiß nicht, ich liebe Gurken. Klingt total bescheuert, aber ich liebe Gurken. Ich mag das. Ja, ich weiß nicht. Hat sich irgendwie
hätte so eingebrannt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, um ehrlich zu sein, ja.
Ja, ja.
Okay. Man bekommt ja im Leben viele Ratschläge. Und wenn man so viel, sozusagen viele verschiedene Wegbiegungen genommen ist, wie du, bekommt man wahrscheinlich Unmengen an Ratschlägen. Gibt es irgendeinen, der dir besonders im Ohr geblieben ist? Gibt es irgendeinen Ratschlag, wo du sagst, den würde ich gerne auch der Audience mitgeben, weil ich glaube, der macht Sinn?
Ja. Die Herausforderung ist, der gilt nur für Menschen, die ähnlich sind wie ich. Ich hatte einen Mentor, der heißt Marco Passanante. Marco Passanante war im Network Marketing eine mittelgroße Nummer, heutzutage eine sehr große Nummer. Und als ich im Network Marketing selber drin war, habe ich ihn gefragt, sag so, Marco, warum bin ich noch nicht so erfolgreich? Und da guckt er mich an und hat quasi gesagt, Jörg, der Grund, warum du noch nicht so erfolgreich im Network Marketing bist, ist, weil du nicht verstanden hast, dass du zwei Ohren und einen Mund hast. Du tust so, als hättest du kein Ohr und drei Münder. Du sprichst zu viel, du redest zu viel, du hörst nicht zu. Stell mehr Fragen. Wenn du verkaufen möchtest, wenn du führen möchtest, wenn du wirken möchtest, stell mehr Fragen. Und das war einer der Punkte, wo ich gemerkt habe, krass, stimmt, ich bin Leute immer nur am Zulabern. Ich habe die ganze Zeit immer nur gesprochen. Und dann hat er mir 3-4 wichtige Fragen mitgegeben, mit denen ich dann gearbeitet habe und die auf einmal ganz viel verändert haben. Auf einmal hatte ich auch in diesem Bereich guten Erfolg. Und zwar ein sehr, sehr, sehr wichtiger Tipp. Ich habe noch viele andere Tipps bekommen, aber das war der, der mir zu diesem Zeitpunkt sehr viel gebracht hat.
Also zusammengefasst, stell im richtigen Moment die richtigen Fragen, oder was?
Richtig. Wer argumentiert, verliert. Wer fragt, der führt. Also stell mehr Fragen und führe deinen Gesprächspartner dahin, wo du ihn haben möchtest.
Mhm. Danke. Gern. Welche App benutzt du am häufigsten?
Instagram, ganz klar. Ich bin viel auf Instagram, weil ich ja darüber auch meine Stories mache und sehr viel auch konsumiere. Ich verfolge die neuesten Trends. Ich kriege natürlich auch meinen Feed, ne, bin da komplett abhängig von meinem Feed. Ich sag so ganz ehrlich, ich hänge jeden Tag mindestens 1 oder 2 Stunden nur da und bin am Handy. Ich mag das nicht, aber das ist normal.
Ich war deswegen so begeistert, weil ich dachte schon, ich muss die Frage streichen, weil ich glaube 90% aller Gäste bisher gesagt haben, sofort wie aus der Pistole geschossen, WhatsApp. Und jetzt freue ich mich, ja, es ist jemand da, der Instagram
hat. WhatsApp nicht. Ich habe mir auch ein paar Folgen von dir angehört und da war es tatsächlich WhatsApp, das stimmt, aber bei mir ist es Instagram, ganz klar. Die Produktion der Stories ist schon ein bisschen, geht schon ein bisschen Zeit drin rein, bestimmt 1 Stunde oder 2 pro Tag. Aber dann nochmal das Konsumieren. Da ist auch nochmal 1 Stunde oder 2 dran. Schon viel.
Machst du das mit den Stories intrinsisch? Hast du irgendwann mal einfach entdeckt, es macht Bock? Oder machst du es auch mit Business-Kontext? Mal so eine Zwischenfrage.
Auch das war vor 9 Jahren. Ich habe vor 8 Jahren mit Instagram angefangen. Und vor 9 Jahren habe ich meinen ersten Online-Kurs quasi erstellt. Aufgrund einer Angst, die ich hatte. Ich bin ein sehr guter Speaker, bin auch ausgebildeter Speaker, kann mich auf die Bühne stellen und weiß genau, wie ich das Publikum begeistere. Ich weiß immer, wie ich eine gute Geschichte erzähle oder da was hinkriege. Was ich aber nicht gut konnte, ist in eine Linse zu sprechen. Das heißt, ich kriege kein Feedback von meinem Gegenüber. Ich habe nur eine Linse. Und da habe ich gesagt, okay, Mist, ich will diese Angst irgendwie verlieren, also muss ich durch die Angst durchgehen. Und so habe ich einen Kurs aufgenommen, gehirngerechte Flipchart-Gestaltung und habe quasi gezeigt, wie man als Führungskraft oder Trainer an einem Flipchart ein ordentliches Flipchart abgibt. Und mit diesem Online-Kurs habe ich dann quasi meine Angst verloren, habe mir gedacht, okay, jetzt könntest du auch Wissen auf Instagram teilen, will das mal testen. Und seitdem mache ich seit 8 Jahren mit über 30.000 Stories, die ich mittlerweile hochgeladen habe, jeden Tag eine Instagram-Story. Und deswegen mache ich das, einfach nur, um fit zu bleiben. Es ist für mich ein Skill, wie Verkaufen, wie Storytelling, wie was auch immer.
Ja, das ist Storytelling, was du machst, by the way. Ja?
Auch, ja. Live-Telling.
Okay, bei Olympia würde ich dich am ehesten sehen in der Sportart?
Boxen. Ich war Boxer. Boxen. Ich habe 10 Jahre in meinem Leben geboxt, von meinem 15. bis zum 25. Lebensjahr. Ich habe da auch ein paar Titel gewonnen, das hat sehr viel Spaß gemacht und habe dann leider aufgrund einer Verletzung aufhören müssen. Da hatte ich mir das Zeigefinger-Grundgelenk quasi, hatte ich mir einen Kapselriss reingeholt, das dann ein paar Jahre gebraucht hat, um zu heilen. Und dann heißt halt, dann war die Arbeit zu groß und ich habe dann nicht wieder reingefunden. Aber Boxen wäre es ja.
Spannend, siehst du? Also man erfährt doch noch Neues über dich, auch wenn man täglich Stories schaut. Wunderbar. Wenn du morgens aufwachst, und ich wache immer den kleinen Hinweis, Klammer auf, FSK 16 Version, Klammer zu, bitte bei der Antwort. Wenn du morgens aufwachst, was machst du als erstes? Bist du so ein Frühstarter? Also jetzt muss ich dazu sagen, ich schränke die Frage noch ein bisschen ein. Ich weiß ja, dass du so ein Nachtarbeiter bist. Also arbeitest ja oft lang in die Nacht hinein oder sogar nachts. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn du morgens dann irgendwann aufwachst, wie bist du da drauf und was machst du als erstes?
In der Regel gehe ich um 1 ins Bett und um 9:30 wache ich auf. Das ist so der typische Tag. 9:30, das Erste, was ich mache, ist ja pissen, Zähne putzen und dann ins Bett machen. Ganz einfach. Also ich mache da nichts Besonderes. Danach gehe ich mir Wasser holen, ziehe mir einen halben Liter Wasser rein und versuche mich so schnell wie möglich in mein Gym zu bewegen. Ist es zum Glück ein Zimmer neben dem Schlafzimmer und dann gehe ich einfach ins Gym und fange an zu trainieren. Das mache ich normalerweise eine Stunde, manchmal eine Dreiviertelstunde, je nachdem, wie gut ich durchkomme. Dann gehe ich duschen und schwinge mich auf mein Motorrad und fahre irgendwo ins Restaurant frühstücken. Bis dahin ist dann so 11, wenn ich fertig bin mit dem Frühstücken, ist so 11:30, 12, dann kegel ich so durch die Gegend, mache meinen Tag. Und abends komme ich dann, 17, 18 Uhr, entweder fahre ich dann in die Shisha-Bar und treffe dann Leute, Kunden, mach was auch immer. Oder fahre direkt nach Hause und beginne dann meinen Arbeitstag. In der Regel ist mein Arbeitstag so ab 20, 19 Uhr bis um 1.
Mhm. Okay. Ja. Shisha-Liebhaber oder Fan oder wie man das auch immer nennt. Voll. Mitglied der Community bist du ja auch noch. Aber ich glaube, da haben wir jetzt so... Bitte?
Ich bin der Gründer. Es gibt ja das Shisha Lovers Meetup und ich bin der Veranstalter und Host. Ah. Ja, das hat sich irgendwann ergeben. Ich saß alleine in der Shisha und dachte mir so, ich kenne doch so viele Leute, bin so ein großer Netzwerker, warum sitze ich hier alleine? Lass doch Leute darüber kennenlernen und Leute verbinden und netzwerken. Ja, und mittlerweile kommen da regelmäßig zwischen 15 und 25 Leute. Aber richtig krasse Leute. Da kommen nicht irgendwelche, keine Ahnung, Normalos, da kommen immer irgendwelche. Wie sagt man das? Entweder extrem erfolgreich auf der wirtschaftlichen Seite oder Leute, die sich einfach spirituell extrem gefunden haben oder also immer super spannende Charaktere oder Leute, die einfach 900 Mitarbeiter haben oder sowas, wo du denkst so, wow, was machst du denn hier? Ja, entspannt, ganz entspannt. Es ist spannend, sehr, sehr spannend.
Ja. Cool. Gut, vorletzte Frage aus der Schnellfragerunde. Welche historische Persönlichkeit würdest du gerne mal treffen? Völlig egal, ob sie aktuell noch lebt oder aus der Vergangenheit kommt sozusagen.
Mit der Vergangenheit habe ich ganz wenig zu tun. Historische Persönlichkeiten interessieren mich ganz wenig. Wenn, würde ich gerne mein zukünftiges Ich kennenlernen. Aber da arbeite ich mich drauf hin und bin vertrauensvoll, dass ich genau da die Person treffe, die ich treffen möchte. Also ich habe keinen, den ich jetzt an der Vergangenheit, wo ich jetzt sage, Obama oder Einstein oder wen auch immer, Napoleon, habe ich alles nicht. So, ja.
Ich hätte jetzt gedacht, Muhammad Ali oder so, gerade wenn du jetzt hier...
Auch nicht.
Oder Sylvester Stallone hier, alias Rocky oder weiß ich was.
Okay, auch nicht. Wenn wäre Tyson inspirierend, Mike Tyson wäre inspirierend für mich, leider... Mhm. Hat er jetzt halt die geistigen Kapazitäten nicht, um ein tiefes Gespräch zu führen, da wäre es ein ganz anderes Level. Ich bin jetzt aber nicht mehr dieser Boxer-Typ, der wirklich nur noch knallhart einfach durchzieht, sondern ich habe jetzt, glaube ich, eine andere Tiefe. Ich glaube, so ein Sadhguru wäre für mich mal ganz interessant, so ein indischer spiritueller Leader, das wäre für mich sehr interessant. Andere spirituelle Lieder zu treffen.
Also ganz, ganz viele faszinierende Menschen, die ich kenne. Mir fällt jetzt spontan nur Dieter Lange ein als Beispiel, den ich sehr mag.
Wollte ich ja zu Dieter und habe ihm geschrieben, habe gesagt, du, bei deiner Webseite, da geht so viel, ich würde ganz gerne kaufen, aber es ist einfach so anstrengend, darüber zu kaufen. Können wir das mal? Und dann hat er leider nicht gut verkauft. Und dann habe ich gesagt, komm, weißt du was, wenn es nicht sein soll, dann ist es so. Ich habe mir aber fast alle Videos, die es im Internet gibt, von ihm reingezogen, jeden Podcast gesuchtet. Also der ist
Der ist also ich habe ihn ein paar Mal live gesehen schon. Ich sehe ihn auch nächstes Jahr wieder. Der ist ja bei Greater in Köln mittlerweile fest verdrahtet. Und dann sehe ich ihn immer. Und ja, ich habe ihn auch schon anmoderieren dürfen sogar mal. Und ich war auch schon mal, ja, also ich kenne ihn schon nicht persönlich, aber ich mag den auch. Und was ich eigentlich sagen wollte, alle faszinierenden Leute, Christian Holzknecht, Grüße gehen raus und andere, waren alle irgendwann mal genau in Indien bei solchen Menschen und haben sich da spirituell irgendwie weitergebildet. Ich glaube, das könnte eine interessante Sache sein. Letzte Frage aus der Schnellfragerunde. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Tatsächlich vor 2 Tagen habe ich mir den Asus ROG Ally X gekauft. Das ist quasi ein Handheld-PC, den man zum Spielen benutzen kann. Also wie so eine Nintendo Switch oder wie das heißt. Ah, okay. Oder PlayStation Portable, so ein kleines Gerät. Ich will es aber einfach benutzen, um unterwegs etwas besser arbeiten zu können. Laptop ist mir zu groß und ich möchte, da ist auch Windows drauf. Und da kannst du damit quasi genauso arbeiten. Und ja, ich habe mich jetzt geoutet als Windows-User. Ja, meine ganze Firma, jeder Mitarbeiter hat Mac. Ich bin der Einzige auf Windows. Alle haten mich dafür. Alle sagen so, wie kannst du nur? Wie kannst du nur? Ist doch so viel einfacher mit Mac. Ja, wahrscheinlich haben sie recht. Weiß ich nicht. Bin schon immer Windows.
Ja, ich bin da tatsächlich auch in der Mac-Welt verheiratet, aber ich habe da jetzt keine. Ja. Ich war auch immer schon so ein Typ, muss ich sagen. Ja, das ist noch eine der Eigenschaften, die ich an mir mag. Ich war nie entweder Atari oder Amiga. Ganz früher, die älteren Leute kennen das noch. Oder ich war nie Opel oder VW oder Mercedes oder BMW. Ich finde immer, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Und wenn jemand auf Windows, es kommt doch am Ende darauf an, was du da rausholst, ne? Und wenn du sagst, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden auf meinem Windows-PC, so feel free, sage ich dann an der Stelle, ja?
Ja.
Genau. Sei glücklich mit deinem Windows-PC. Aber ich hätte jetzt noch eine andere Bemerkung gehabt zu dem Geschenk. Eigentlich ist es ja nicht ein Geschenk in dem Sinne, wie ich es meine, sondern wobei du hast ja so ein bisschen die Kurve noch gekriegt, indem du sagst, so ein Gamer-Ding auch, wo man auch mitspielen kann. Aber eigentlich ist es ja wieder was für die Arbeit gewesen. Ne? Also mit was du dir geschenkt hast, wäre eher so ein Herzenswunsch oder sowas gewesen, wo du sagst, boah, ey, das habe ich null gebraucht. Also da kann ich auch gar nichts mit anfangen. Ich wollte es einfach haben, ne?
Gar nicht mehr. Ich bin, dass mir das jetzt geholt habe, diesen Handheld-PC, ist tatsächlich wahrscheinlich 80% zum Zocken und 20% Ausrede, dass ich damit arbeite. So, weißt du, so, deswegen gebe ich halt die offizielle Variante, das benutze ich zum Arbeiten, weißt du, ist wenn die klar. Mitarbeiter zuhören, warum hast du denn das jetzt gekauft? So, und 80% werde ich wahrscheinlich irgendwo mal sitzen und ein bisschen irgendwelche Indie-Pixel-Games oder sowas spielen, einfach nur aus Spaß und ein bisschen ablenken.
Okay. Also, dir ist aber schon klar, dass ich hier nichts rausschneide, ne?
Ja, alles gut. Ich bin super offen, weißt du.
Fürs zypriotische Finanzamt, ja, an der Stelle. Okay. Alles gut. Okay, Jörg, danke erstmal für die Schnellfeuerrunde. Lass uns noch mal ein bisschen deiner Vita weitergehen. Im Storytelling haben wir so den Punkt, der nennt sich der Ruf zum Abenteuer. Das ist so, wenn quasi Frodo hat jetzt den Ring gefunden und jetzt merkt er plötzlich, fuck, ich muss den ja irgendwie da nach Mordor bringen, ja. Ich muss jetzt mein Leben verändern. Ich möchte jetzt mein Leben verändern. Also irgendwann trifft er ja die Entscheidung und sagt, ich mache das jetzt, auch wenn es mich vielleicht sogar die Birne kostet. Ja. Und bei dir war es ja auch irgendwann so. Wir sind jetzt sozusagen in dieser Phase, wo du ausgelernt hast und schon Verantwortung hast im Job. Und irgendwie reift ja dann in dir und Ruf zum Abenteuer passt ja da wie die Faust aufs Auge, wenn ich das richtig sehe, so der Wunsch nach Weltreise, nach fernen Kontinenten, nach Menschen, nach weiß ich was. Erzähl doch mal so ein bisschen. Was war denn der auslösende Vorfall und wie kam es dann dazu, dass du tatsächlich sozusagen dein Bündel gepackt hast?
Der auslösende Vorfall war eine Konstellation aus, ich musste einen Anzug tragen, musste in einem Office bei 40 Grad, so eine Biosauna mäßig, weil die Klimaanlage nicht funktioniert hat, Leute coachen im Vertrieb, die Herausforderungen hatten, deutsche Wörter richtig auszusprechen. Das hat mich extrem unterfordert und als ich dann nach draußen geschaut habe, aus dem Fenster, aus diesem Saunagebäude quasi nach draußen geschaut habe, sind da 2 Studenten mit einer Tüte Eis durch die Gegend gelaufen und haben sich da einen weggeschleckt. Und da ist es bei mir im Kopf geplatzt und dachte mir so, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ich will auch frei sein. Ich will auch eine Tüte Eis essen, wann auch immer ich will. Ich will hier raus. Ich bin kurz davor, Leuten hier Moped ins Gesicht zu schmeißen. Ich bin wirklich, wirklich wütend. Ich will hier raus. Und mit dieser Wut habe ich mich quasi den ganzen Tag beschäftigt, weil ich war auch wirklich, wirklich zornig. Und dann ruft mich ein Kumpel an und sagt so, ey Jörg, Männerabend, Bierrunde. Ich weiß, du trinkst keinen Alkohol, aber komm doch dazu. habe ich mich dazugesetzt und da gab es einen neuen Typen, der heißt Basti. Und ich habe ihn gefragt, sagst du, hey, du bist der Neue hier, ich kenne dich nicht. Ja, bin der Basti. Mhm, cool, was machst du so beruflich? Ja, das sage ich nicht, da rede ich nicht drüber. Ich sage, okay, vielleicht bist du irgendwie Beamter und willst das nicht sagen oder du bist Geheimagent oder sonst was.
Könnte
und,
man ja verstehen, ja.
Naja, dann habe ich ja irgendwann mal auch mal Psychologie studiert, ein bisschen Vertrauen aufgebaut, eine halbe Stunde überzeugt gesprochen, von denen ich keine Ahnung habe, also Fußball. Und dann habe ich quasi ihn begeistert. Und dann frage ich nochmal so, ich sag so, Basti, was machst du denn jetzt beruflich? Und er so, ja, ich mache halt SEO. Ich sag so, SEO habe ich mal gehört. Ich habe mal für Google gearbeitet, da hatte ich mal so eine Ausbildung da drin. Und er hat gesagt, also wenn du bei Google gelernt hast, dann weiß ich, dass du nichts weißt. Heute bestätige ich ihn, weil das, was ich damals gelernt habe, war wirklich Schwachsinn. Aber da habe ich so gefragt, sag so, okay, wie lange machst du das jetzt schon? Ja, 12 Monate. Und kannst du davon leben? Frage ich noch so ein bisschen spöttisch. Und er sagt er so, ja, also momentan verdiene ich halt 10.000 Euro jeden Monat netto passiv. Und ich so, du verdienst 10.000 Euro jeden Monat netto passiv? Und er so, das ist genau der Grund, warum ich das niemand erzähle. Weil mir keiner glaubt, dass du innerhalb von 12 Monaten so ein Einkommen aufbauen kannst.
Ich dachte, weil jeder so laut losbrüllt mit der Summe.
Ja, wahrscheinlich auch. So. Und dann habe ich gesagt, sagst du, Dicker, du bist da, wo ich hin will. Du musst mir zeigen, wie das geht. Bitte, bitte, bitte. Hat er gesagt, du, ich habe keinen Bock, ich mag keine Menschen, ich will einfach nur alleine sein. Es ist das erste Mal nach 4 Monaten, dass ich die Hütte verlasse, nicht zum Einkaufen oder zum Gym, sondern um sozial mich wieder zu betätigen. Also ich will das nicht, also kein Bock. Ich so, bitte, lass mich nicht betteln, bitte komm, zeig mir, wie das geht, ich mache alles. Hat er gesagt, nee, aber ich gebe den Kontakt zu meinem Mentor. Und von dem kannst du ein bisschen was kaufen, kannst einen Kurs anschauen und dann kannst du das lernen. Ja. Und so fing das Ganze dann an, dass dieser Wunsch da war, ich will raus aus dem Office, ich will auch mal eine Tüte Eis in Freiheit genießen, wann auch immer ich will. Und dann kam der Typ, der gesagt hat, hier ist das Vehikel, mit dem das möglich ist, mit Suchmaschinenoptimierung. Dann der Kontakt zum Mentor, dann habe ich mich da quasi
connected. Magst du uns sagen, wer der Mentor war? Kommt der noch in der Story? Oder?
Ja, der Mentor heißt Alex Becker. Alex Becker ist ein sehr großer Online-Marketing-Persönlichkeit mittlerweile. Der hatte damals auf der Bühne gestanden, ich erinnere mich noch, und hat gesagt, gründe niemals eine Firma, die du nicht mindestens für 9 Stellen, also für über 100 Millionen, verkaufen kannst. Und ein paar Jahre später hatte Hirez, so eine Tracking-Software, für, ich glaube, 110 Millionen US-Dollar verkauft. Starke Nummer. Starke Nummer. Okay. Ja, von dem habe ich gelernt, von dem habe ich damals ein...
Also ist SEO Funnels aktuell 100 Millionen wert, oder?
Nein, absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Nee, ich bin klein und fein, habe ein Boutique-Geschäftsmodell, bin total happy damit und hatte auch da viele Mentoren, wenig, aber gute Mentoren, die mir da geholfen haben, nicht groß zu werden, sondern klein zu bleiben und das Leben zu genießen und Exzellenz zu exekutieren und nicht irgendwie, keine Ahnung, noch höher, schneller, weiter, reich, so schnell wie möglich, um jeden Preis. Gar keinen Bock. Geld macht müde.
Und jetzt bist du in Deutschland und hast SEO entdeckt als das Vehikel, um dich der Eistüte näher zu bringen, sage ich es jetzt mal, etwas metaphorisch. Wie ging es dann weiter? Du hast quasi bei Alex dann das gelernt oder
dir angeeignet? Der hatte einen Online-Kurs, den habe ich gekauft und habe darüber dann quasi...
Weißt du noch, was der gekostet hat? Ich frage einfach mal Interesse halber, weil wir sind jetzt wo ungefähr im Jahr?
2016. 2016 habe ich angefangen, es war Januar 2016, da habe ich Basti getroffen. Im April, glaube ich, April oder März habe ich mir diesen Kurs gekauft. Ich war auch zu blöd. Ich habe echt, also wirklich, dass ich da noch gewartet habe, das zu kaufen. Ich war noch so zögerlich. Och, hätte ich das einfach schneller gekauft. Und habe den Kurs gekauft. Ich glaube, der hat 2.000 oder 2.500 Euro gekostet. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach zu lange her. Und dann habe ich diesen Kurs reingezogen. Das Ding ist, der hat nur Black Hat erklärt. Nur Black Hat. Es ging nur um PBNs, Manipulation, On-Page Black Hat, Off-Page Black Hat, alles.
Ja, also für die Leute, die im SEO nicht so unterwegs sind und auch im Englischen vielleicht ganz kurz erklärt, also das war eher die bösen Methoden. Das waren so die Sachen, die man so seinen Kunden eigentlich nicht erklären darf, dass man sie macht. Gibt es im SEO ja, also in der Suchmaschinenoptimierung gibt es schon Methoden, die man anwenden kann, die damals zumindest noch sehr effizient waren. Weiß nicht, wie das heute ist. Ich bin im Black Hat nicht so unterwegs, aber Black Hat heißt eigentlich, er hat die bösen Sachen erklärt, oder?
Sehe ich anders, denn es gibt kein Gut und Böse und wir beide sind nicht Richter darüber. etwas spannend. Zu bestimmen, ob etwas gut und böse ist, sondern ich sage, es gibt effektive Methoden für eine Nische und es gibt ineffektive Methoden. Du wirst im Casino, im Porno, im Pillenbereich, in diesem ganzen Bereich wirst du ohne Black Hat nicht erfolgreich. Ah, das geht okay. Nicht. Du kannst nicht nur Technical SEO, ein bisschen On-Page und ein bisschen Content machen. Das wird nicht reichen. Aus Erfahrung.
Der Punkt geht an dich, insbesondere in den Segmenten. Da hast du recht, ja.
Richtig. So. Ja. Und dann gibt es halt einfach das nächste Level Off-Page und zwar aggressiv. Und wo du nicht mehr kaufen kannst und Backlinks nicht mehr durch Outreach irgendwie erreichen kannst, musst du sie selber bauen. Und dann musst du wissen, was du machst. Das habe ich gelernt. Ich habe im Haarverlängerungsbereich meine erste Nischenseite aufgebaut. mit null On-Page. Null. Okay. Ich habe nicht mal eine richtige H1 gehabt. Ich habe gar nichts gehabt. Ich hatte auch über Content gar keine Ahnung.
Aufpassen, dass wir nicht zu technisch werden, aber was er meint ist, er hatte nicht mal eine vernünftige Überschrift auf der Seite. Ja, sondern er hat es im Prinzip mit externen Faktoren gemacht. Richtig. Aber lass uns noch mal so vom SEO, ich kenne das, ich liebe ja SEO, ja. Bin selbst kein guter SEO, aber ich weiß, wie es geht. Das ist immer das Problem, ja. Und ich liebe auch über SEO zu reden. Deswegen könnten wir sehr schnell abdriften. Lass uns aber noch mal bei dem Punkt bleiben. Du bist jetzt in Deutschland, du hast jetzt SEO in irgendeiner Form Techniken gelernt von Alex.
Ja. Ja.
Und hast irgendwann gemerkt, yes, da lässt sich Geld mit verdienen.
Das war genau die Brücke, die ich gerade schlagen wollte. Ich habe meine erste Webseite damit aufgebaut, während ich noch angestellt war. Und mit diesem Geld, 500 Euro damals, habe ich mir gedacht, Alter, wenn du das jetzt noch dreimal machst, dann hast du dein Gehalt raus. Das heißt, ich brauche nur 3 weitere Seiten, die ich ja innerhalb von 3-4 Monaten aufgebaut habe und habe dann endlich meine Freiheit. Dann verdiene ich endlich 2.000 Euro und bin endlich frei. Dann habe ich meine 4 Seiten, zu welchem Thema auch immer, und bin dann einfach frei. Weil die erste Seite hat mir 500 gebracht und da dachte ich mir, das muss ich einfach nur multiplizieren.
Eine Zwischenfrage muss ich trotzdem noch stellen, lieber Jörg. Ja. Wie kamst du zu der Haarverlängerung? Bist du angesprochen worden, oder?
Nein, es klingt jetzt etwas komisch, aber ich kenne mich im Beauty-Bereich sehr gut aus. Ich kann nahezu alle Beauty-Methoden, verstehe ich, kenne ich und habe auch selber schon viele genossen, alle, die im nicht-chirurgischen Bereich sind. Also alles, was so Gesichtsbehandlung, Pediküre, Maniküre, Haarverlängerung habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich kenne mich in dem Bereich sehr gut aus, weil ich das mal, als ich per Google gearbeitet habe, habe ich quasi für ein Produkt Werbung gemacht. Das war quasi vergleichbar mit Google Offers oder diesen Daily Deals, diesen Groupon Deals und so weiter. Und da habe ich halt immer mich auf die Damen im Beauty-Salon gestürzt, weil ich weiß halt, meine charmante Schiene läuft über Frauen. Also habe ich da ganz viel verkauft. So mit den harten Geschäftsführern konnte ich nicht mehr anfangen. Aber im Beauty-Salon konnte ich immer einen Deal closen. Immer. Mhm. Und da lernst du natürlich eine ganze Menge, wenn du da eine Mikrodermabrasion erklärt bekommst.
Übrigens die Kategorie Sätze, die man unbedingt im Kontext zitieren sollte. Also ich würde jetzt nicht später für die Promo nehmen, im Beauty-Salon konnte ich immer einen Deal closen. Ja. Alleine. Sondern immer nur im Kontext, ja. Aber sehr schöne Geschichte. Sorry, ich hatte dich unterbrochen, mach gerne weiter. Also du hast dann sozusagen gemerkt, 2.000 Euro, die Freiheit ruft.
Richtig. Ich habe dann quasi durch dieses Beauty-Wissen mir eine Beauty-Webseite aufgebaut, weil ich mir überlegt habe, in welcher Nische arbeiten SEOs nicht? 90%, damals wahrscheinlich noch mehr, der SEOs waren männlich. Heute sind es wahrscheinlich 70, schätzungsweise. Es gibt schon sehr viele Frauen, was ich echt toll finde.
Und sehr, sehr gute.
Ja, voll. Und damals halt gab es halt ganz viele Männer. Und da habe ich mir überlegt, okay, wie denken Männer? Naja, eben nicht in Beauty. So, die meisten Nerds sitzen halt vorm Computer und duschen alle 2 Tage, zumindest die ich kannte. So, also habe ich mir überlegt, da ist eine Nische. Habe mir die Haarverlängerung rausgesucht, weil die damals schon sich gut verkauft hat und habe darin einfach Erfolg gehabt. Dann wollte ich weitere Seiten eröffnen, habe, weil ich auch damals schon ein in Anführungsstrichen Großmaul war, also sehr viel darüber gesprochen habe. Wie hat mein Vater immer gesagt?
Zwei Ohren, einen Mund?
Ja, anders. Wo geklappert? Nee, warte mal, wie ist das nochmal? Du musst klappern. Ich komme nicht mehr auf den Spruch, auf jeden Fall.
Klappern gehört zum Handwerk, kenne ich nur.
Ja, genau sowas. Genau. Also du musst halt immer laut sein, damit du halt wahrgenommen wirst, damit es halt funktioniert. Du musst über deine guten Ergebnisse halt sprechen. Naja, und dann habe ich quasi mich mit Freunden unterhalten. Da habe ich einen Mann kennengelernt, der heißt Lars Müller. Lars Müller hatte damals im Amazon-Bereich was sehr Großes aufgebaut und hat gesagt, Jörg, ey, könntest du dir vorstellen, für mich eine Seite zu bauen? Und ich so, nee, Lars ist ganz lieb, aber ich mache nur mein eigenes Zeug. Ich will keine Kunden. Und dann hat er gesagt, aber du willst doch eine Weltreise machen. Ja. Ja, was wäre denn, wenn ich dir genug Geld gebe, dass du deine Weltreise mit deiner Partnerin machen kannst und du baust für mich meine Nischenseite auf nebenbei? Und ich so, oh fuck, jetzt hat er mich. Na gut, mache ich, weil ich will die Weltreise. Dann habe ich mich quasi, obwohl ich nur ein Projekt hatte und nur, also meine eigene Affiliate-Webseite und ich hatte die Seite von Lars, die ich aufgebaut habe, hatte ich aber erstmal mehr als 2000 Euro, die ich im Monat verdient habe, um meine Weltreise starten zu können, um mich endlich selbstständig zu machen. Also bin
war
ich
das auch der Oktober. Moment, wo du deine Eltern mit der Idee konfrontiert hast?
Richtig, oder war das schon richtig. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache eine Weltreise, weil ich habe jetzt genug Geld zusammengespart und ich verdiene Geld, ich werde währenddessen arbeiten. Und die haben mir einen Vogel gezeigt, der mir sagt, sag mal, bist du vollkommen durchgebrannt? Du kannst doch nicht auf der Weltreise arbeiten.
Weißt du, was ich spannend finde an dem Punkt jetzt? Mhm. Dass ich habe die ganze Zeit so ein bisschen gedacht und also wie gesagt, wir reden ja offen und jetzt nicht böse sein, aber ich dachte so, ich hätte dich anders eingeschätzt, das war immer so maximal ungefährlich, die Entwicklung. Jetzt aus der Geschichte habe ich das so rausgehört. Also da kam jemand, hat gesagt, mach doch mal, okay, dann hast du ein Investment gemacht in einen Kurs, das war schon, ja, nicht gefährlich, aber ein Investment eben, ne? Finde ich auch gut. Aber es war immer so, der nächste Schritt kam so, du hattest ein Ziel, hast den dann gemacht. Aber das war so krass an dem Punkt, überleg mal, wie das für deine Eltern gewirkt hat an der Stelle. Mit ihrer Sozialisierung im Sozialismus natürlich auch, ist klar, kommt noch dazu. Aber das war ja maximal gefährlich. Der Junge geht in die Welt und hat sozusagen auch noch nichts Festes. Der macht da irgendwas mit Webseiten und so, ne? Mhm. Also krasse, krasse Geschichte. Finde ich total spannend, ja.
Ich habe 2014, 15 und 16 über 200 Seminare besucht. Ich war fast jedes Wochenende irgendwo bei irgendjemanden auf einem Seminar. Sei es bei Dirk Eilert, sei es bei, also hier zum Thema Mimikresonanz, sei es bei Physiognomie, also Gesichtsbeschaffenheit, was man daran ablesen kann, Cold Reading, irgendwelche Flirt-Seminare, alles. Ich habe alles im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mitgenommen, was es auf dem deutschen Markt gerade gab. Bin nach Frankfurt gefahren, München, überall zu dem nächsten Seminar. Tobias Beck habe ich, dutzende Male gesehen, auch immer das Gleiche, weil wiederholt sich ja irgendwann. Ich konnte immer was mitnehmen. Immer wieder. Und dadurch hatte ich so schon selber so eine eigene Indoktrinierung, so ein eigenes System, eine eigene Religion gefunden mit, ich werde erfolgreich. Ich will mehr. Ich glaube nicht mehr daran, dass ich nichts kann. Ich glaube nicht mehr, dass ich nichts wert bin. Ich glaube nicht, dass ich noch im System arbeiten muss. Es gibt einen anderen Weg. Ich glaube daran, ich arbeite dafür. Und das habe ich gemacht. Okay.
Jetzt lass uns mal einen kleinen Sprung machen. Jetzt bist du, also du bist dann sozusagen auch gestartet zur Weltreise, oder? Genau. Du hattest den Deal mit der Website, hast deine Freundin unter den Arm gepackt, mehr oder weniger, bisschen respektlos jetzt, natürlich habt ihr das vermutlich mal ein bisschen besprochen, aber ihr seid dann irgendwann tatsächlich losgefahren.
Ja, sie hat mich schon gepackt, also es war schon eher so, dass sie hat mich mitgenommen, weil sie war halt, ich will die Welt sehen und ich habe gesagt, ich hätte auch, aber ich habe voll Angst, ich weiß nicht und sie hat dann gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, krass. Und dann hat sie auch alles organisiert und gemacht und getan. Und ich habe dafür gesorgt, dass da quasi der finanzielle Background stabil bleibt und so. Und sind dann losgefahren, sind als allererstes über Frankreich nach Martinique. Martinique ist so eine kleine französische Insel in der Karibik. Das wusste ich damals nicht, deswegen sage ich es immer dazu. Und ich habe mich damals ziemlich doof gefühlt, weil ich das nicht wusste. Deswegen erkläre ich das jetzt Menschen, damit sie sich nicht doof fühlen müssen. Da habe ich dann 2 Monate gelebt. Hatte eine tolle Zeit, bin dann nach Amerika weiter. Amerika hat es mir gar nicht gefallen. Das war für mich,
Nochmal kurze Zwischenfrage, Jörg. Wo sind wir jetzt zeitlich?
Wir sind im Oktober, der 3. Oktober 2017 habe ich die Weltreise gestartet.
2017. Und da war es aber schon so, dass Remote-Arbeiten von Martinique theoretisch oder praktisch möglich war.
Katastrophal. Ey, das Internet in Martinique ist einfach so 3 Mbit, 5 Mbit, 1 Mbit. Okay. Und wenn du Glück hast, hast du 10 Mbit, aber das konnte ich mir nicht leisten. Die Wohnungen waren viel zu teuer, die gutes Internet hatten und öffentliches Internet, das kannst du alles vergessen. Das war katastrophal zum Arbeiten. Du konntest nicht mal dein Postfach mit Gmail öffnen. Es hat dir nicht mal die E-Mails geladen. Und dann konntest du am nächsten Tag
weitergearbeiten. Ich meine, 2 Monate ist ja schon eine Nummer, ne?
Ja, nächsten Tag arbeiten. Nächsten Tag. Einfach durch die Gegend reisen und probieren, irgendwo gutes Internet zu finden. Und da, wo du was hast, da gehst du wieder hin. Und wenn das Internet da wieder nicht funktioniert hat, weil Stromausfall, dann musst du ein anderes wieder suchen. Also es war die Suche nach dem Internetanschluss, nach dem WLAN, am guten WLAN. Dann,
ich war mal in Kuba, ich kann das in etwa nachvollziehen, was du sagst.
Ja. Kuba ist ja geisteskrank. Kuba ist ja richtig krass. Da haben die so eine schlechte Internetleitung. Es gibt nur öffentliches Internet auf öffentlichen Plätzen und ganz, ganz, ganz
schlecht. Das Krasse ist, dass du dann immer, du siehst relativ schnell, wo die Hotspots sind, weil da sitzen die ganzen Leute außen rum, ne?
Richtig,
mit den Handys
richtig.
Und surfen.
Ja. Richtig, richtig, ja.
Ja, cool. Erzählt. Also okay, der Weltreise gestartet. Machen wir mal so ein Staccato. Also ihr seid sozusagen über den Atlantik rüber nach Martinique. Dann Amerika hat dir nicht gefallen, sagst du?
Richtig, dann sind wir weiter nach Bali. In Amerika waren in L.A. L.A. ist noch krasser als Berlin. Ich bin Berliner, habe 30 Jahre da gewohnt und ich kann sagen, Berlin ist krass. Berlin ist schon eine krasse Stadt. Also was du da an verrückten Menschen siehst, ist schon hart. Aber dann kam ich nach L.A. Und L.A. ist einfach riesengroß, komplett verrückt. Alle Leute sind so super laut, alle Leute schreien in ihr Telefon, alle Leute sind super schnell, super in a rush. Also vielleicht kam ich auch gerade einfach von so einer gechillten Insel und dann in die Großstadt wieder. Vielleicht war das das Problem. Aber wir sind dann weiter nach Bali. In Bali haben wir dann 2 Monate gelebt. Und in der Zeit hatte ich schon Weiterempfehlungen bekommen für neue Kundenaufträge, weil ich mich sehr gut im SEO gemacht habe. In der Zeit habe ich übrigens On-Page Whitehead gelernt und dann eben die Seite von Lars sehr gut aufgebaut. Ja, ja, da habe ich dann endlich gecheckt, dass man das auch braucht.
Die gute Seite der Macht, sozusagen.
Ja,
ja. Das, wie gesagt, das ich habe ja gelernt von dir, es gibt keine gute Seite und der Punkt geht eindeutig an dich. Hier
hast du recht. Ja, das stabile Fundament. Ja, also du kannst halt auch mit Black Hat, also mit PBNs auf irgendwelche kleinen Projekte schießen, aber es ist zu teuer, nicht wirtschaftlich. Der ROI ist nicht gegeben, es hält nicht lange. Weiß nicht, warum man Black Hat in kleinen Seiten, in kleinen Nischen machen sollte. Also weißt du? Naja, egal. Aber in Bali habe ich dann gemerkt, ich habe jetzt neue Kunden gewonnen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 5-stelliges Monatseinkommen, habe aber gemerkt, dass ich einfach schon 60 Stunden pro Woche arbeite. Das heißt, ich saß in Bali auf so einem balinesischen Holzbett, ganz toll geschnitzt. Und ich war einfach die ganze Zeit nur im Bett am Arbeiten. 10 Stunden jeden Tag, manchmal 12. Ich hatte einen Tag, wo ich die Insel ein bisschen entdecken konnte. Da habe ich die Entscheidung getroffen, es muss sich was ändern. Ich will die Welt ja sehen und nicht nur einfach Geld verdienen. So, scheiß auf die 10.000, 15.000 Euro, die ich da im Monat verdiene. Es ging darum, dass ich wieder erlebe. Also habe ich quasi eine Yoga-Lehrerin dort kennengelernt, Franzi, und habe die quasi akquiriert. Eigentlich wollte ich dir nur einen Kurs verkaufen, so, weil sie halt das auch lernen wollte. Sie wollte auch frei sein, wollte nicht mehr gebunden sein, also Yoga-Klassen, das ganze Zeug. Sie wollte auch frei sein. Da habe ich gesagt, hier, ich habe so einen Kurs, den kann ich dir verkaufen. Und den Kurs habe ich auch nur gemacht, weil Lars Müller mir einen guten Tipp gegeben hat. Der meinte, Jörg, jetzt bist du am Anfang deiner Karriere. Jeder Arbeitsschritt ist in jedem Unternehmen meist immer gleich. Selbst kreative Prozesse haben immer einen gleichen Ablauf, wie diese Kreativität entsteht und was da gemacht werden muss, wie das Ziel erreicht werden wird. Bau dir für jede Aufgabe, mach dir daraus ein Video. Irgendwann modulierst du das, also machst das in einzelne Module und dann hast du quasi einen kompletten Kurs. Damit bildest du deine Leute intern aus und irgendwann hast du dafür Proof of Concept, dass du das nach außen verkaufen kannst. Hab ich. Ganz oft habe super viele Leute ausgebildet und deswegen auch das, wo du sagst, ich bin der Mentor-Typ. Ja, tatsächlich. Habe viele Leute zum Erfolg gebracht im SEO und auch in anderen Bereichen. Und so habe ich dann quasi meine ersten Mitarbeiter gewonnen, indem ich einfach gesehen habe, die Augen offen gehalten habe, wer sind Freunde, die raus aus dem System möchten. Paul zum Beispiel, mein erster Mitarbeiter, der 2016 mit mir angefangen hat, dieses SEO damals Black Hat mit zu starten, der war immer nur 10 Stunden im Monat, so nebenbei jetzt ein paar Rechercheaufgaben gemacht, aber der war da schon am Start. Da habe ich gesagt, Paul, du kriegst jetzt mehr Aufgaben. Franzi, wie sieht's aus, willst du bei mir arbeiten? Hab hier so ein Yoga-Projekt auf Bali an Land gewonnen von so einem verrückten Amerikaner. So. Und so ging das dann los.
Gibt's Paul noch?
Ja, na klar, der wohnt ja in Zypern. Wohnt in Zypern. Ich hab den rübergeholt, hab gesagt, Digga, sei nicht doof, zahl nicht in Deutschland deine Steuern, wenn du noch keine GmbH hast, sondern dich wirklich jetzt selbstständig machen willst. Bevor du eine GmbH gründest, komm nach Zypern, guck dir das Ausland an, wenn du nicht irgendwelche Verpflichtungen in Deutschland hast.
Cool. Ja. Also, jetzt sind wir in Asien. Du hast da auch wieder Projekte am Start, entwickelst dich so über die Welt so sukzessive immer ein Stückchen weiter, entnehme ich deinen Ausführungen. Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen sozusagen, also wir nennen das im Storytelling, du hast jetzt Bewährungsproben, Netzwerk, Communities aufgebaut, sozusagen dein Einkommen auch gesichert und im Storytelling gibt es dann so den Punkt, der heißt Vordringen in die tiefste Hölle. In die tiefste Höhle, sorry, nicht in die tiefste Höhle, um Gottes Willen. In die tiefste Höhle heißt, jetzt kommt ja irgendwann in dir, wächst ja so das Gefühl, ich würde gern langfristig nicht mehr in Deutschland wohnen. Also so, ich beschreibe es jetzt mal aus meiner Sicht, wie ich es mir vorstelle. Wie entsteht das denn, das Gefühl? Und warum landet man dann in Zypern, wenn man die Welt gesehen hat sozusagen? Ja. Und das ist gar keine kritische Frage, sondern einfach eine objektive.
Ja, kann ich ganz einfach beantworten. Ich habe mein erstes Jahr, ich habe in meinem ersten Jahr über 100.000 Euro Umsatz verdient und echt eine geile Zeit gehabt.
Das Umsatz super gemacht oder Verdienst gehabt? Das ist ja ein Unterschied.
Also Verdienst. Man kann ja Umsatz verdienen oder Gewinn verdienen oder das, was über verdienen ist immer so ein schwieriges Wort. Ich hatte Umsatz über 100.000 Euro und hatte mir, ich glaube, das als, was als Gewinn noch übrig war. Die Schwierigkeit, ich habe da keine BWA, ich habe da keine Auswertung davon. Ich weiß nicht, wie viel Gewinn ich hatte, weil ich das Geld, was ich verdient habe, habe ich ausgegeben und ich wusste, ich muss mir meine Steuern zurücklegen. Und ich habe aber nicht, ich habe das nicht berechnen können, weil in Deutschland das nicht einfach ist, so wie in Zypern. In Zypern weiß ich, ein Achtel meines Einkommens ist ganz klar Steuern. Punkt. Fertig.
Ende. Ein Achtel.
Ein Achtel, also 12,5%.
12,5%.
So, das ist es. Und das ist immer fix, egal wie viel Geld du verdienst. Genau. Also ich habe auch schon so viel Geld gespart an Steuern. Ich habe bestimmt mir genau 500.000 Steuern gespart. Da bin ich also, habe das erste Jahr fertig gemacht, war zu dem Zeitpunkt kurz in Deutschland, krieg so einen Brief und da steht halt drin, dass ich, oh, wie viel waren das, 46.000 Euro oder sowas oder 48.000 Euro an Steuern zahlen soll. Und ich dachte mir so, alter Vater, das kann ja nicht wahr sein. Warum muss ich so viel Geld bezahlen?
Meine kurze operative Zwischenfrage, Jörg. Ja. Sorry. Wie läuft denn das dann, wenn man so nach Martinique, Amerika, Asien, weiß ich, wo du noch überall warst? War ja eine Weltreise. Können wir ja in so einem Podcast nicht aufarbeiten. Aber wie läuft denn das dann? Du bist ja steuerlich noch in Deutschland gemeldet, oder? Musst du dann die Umsätze sozusagen hier melden, die du machst? Oder wie? Erklär mir mal kurz, wie machst du denn deine Steuererklärung, wenn du durch die Welt fliegst?
Ja, wenn du es schlau machst, meldest du dich in Deutschland ab, bist Perpetual Traveler und hast keine Steuern. Wenn du es nicht schlau machst, bleibst du in Deutschland angemeldet, sagst nicht, dass du reisend warst, du rechnest deine ganzen Ausgaben für die Reise nicht ab und reichst sowieso keine Rechnung ein.
Das klingt so, als hättest du es so gemacht.
Richtig, ja. Dann hast du auch eine sehr hohe Steuerlast. Also ich hätte wahrscheinlich nur 10.000, 15.000 bezahlen müssen, aber ich habe alles einfach privat bezahlt statt über die Firma und nie was eingereicht. Und dementsprechend hatte ich sehr, sehr viel Steuern zu zahlen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch nur 50.000 Euro angespart. Das heißt also, von diesen 46.000 Euro, die ich zahlen musste, also umgekehrt, die 50.000, die ich hatte, Pi mal Daumen, 51.000 hatte ich, waren dann quasi nur noch ein paar tausend Euro übrig. Und da dachte ich mir so, Alter, ich habe gar keinen Bock, für nur ein paar tausend Euro im Monat, im Jahr, sowas, also meine Ersparnisse waren so gering, dass ich mir dachte, das will ich nie wieder machen. Warum soll ich in Deutschland selbstständig sein, über 100.000 Euro verdienen und im Endeffekt bleibt nichts übrig, außer eine tolle Weltreise? Ja, ich weiß, ist jetzt ein bisschen vom hohen Ross gesprochen, weil es ist schon was ganz Tolles, aber die Arbeitszeit und das alles und die Verantwortung und alles, habe ich gesagt, nee. Ich Lars angerufen und habe gesagt, Lars, wie machst du das? Du verdienst deutlich mehr Geld. Hat er gesagt, ja, guck dir mal Zypern an, guck dir mal Larnaca an. Wenn du Bock hast, können wir uns treffen.
Also auch wieder ein Mentor sozusagen, der dich dahin geschubst hat, mehr oder weniger.
Ja, genau. Und dann kam ich quasi nach Zypern, habe mir die Insel angeschaut. 4 Tage Larnaca, 4 Tage Limassol, 4 Tage Paphos. Das sind so 3 der 4 größten Städte. Nikosia, die Hauptstadt in der Inselmitte, hat mich nie interessiert, weil da kein Meer war. Und dann habe ich gemerkt, in Paphos ging mir das Herz auf. Es war so schön grün, es war so warm, es war so wunderschön. Dann habe ich ein Haus gefunden für 870 Euro. Ein 4-Zimmer-Haus mit einem großen Garten, 12 Meter Pool. Ich dachte, bis heute 870 Euro, das glaubt mir doch niemand.
Das kenne ich, das Haus kenne ich ja tatsächlich auch. Ja, aus den 2. Das war auch das Haus, in dem du dann mit Frau und Katzen, Freundin und Katzen gelebt hast, oder?
Richtig, ja. Wir hatten 3 Katzen aus Berlin mitgebracht und hatten dann noch 4 am Haus mitgemietet, weil der Vermieter die halt da gelassen hat. Und es war eine ganz tolle Zeit. Ich habe super genossen. Denn würde ich jetzt ein Stück nach vorne spulen, habe ich die ersten 3 Jahre in diesem Haus sehr viel gearbeitet. Also 10-12 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche. Habe es geschafft, jedes Jahr meinen Gewinn zu verdreifachen. Das war echt krass. Ich habe alles über Unternehmertum in diesem Bereich gelernt durch alle möglichen Investitionsbücher, durch alle möglichen hier, angefangen mit Rich Dad, Poor Dad oder mit Scaling Up, ja, People Strategy, Execution Cash. Das sind so diese Grundwissensdinger. Wo investierst du? Wie investierst du das Geld, was aus deiner Firma kommt? Was machst du damit? Das parkst du nicht auf dem privaten Konto, sondern das schmeißt du wieder in andere Investitionsmöglichkeiten. Woran bewertest du, was eine gute Investitionsmöglichkeit ist? Und so weiter und so fort. Und dadurch bin ich dann relativ schnell vermögend geworden. also relativ langsam, muss man sagen. Ich habe Freunde, die haben innerhalb von 2 Monaten eine 500.000 verdient. Ja, bei mir hat das ein bisschen länger gebraucht, bis ich dahin kam. Aber ich habe dann gelernt, quasi mit Geld umzugehen, mit Mitarbeitern umzugehen, eine Firma zu haben. Zypern macht es einem sehr einfach, weil alles hier sehr entspannt läuft.
Ich würde an der Stelle eh mal rein wollen, weil wir kommen jetzt so langsam auf die Zielgerade, auch mit Blick auf die Zeit. Aber du hast ja parallel auch sozusagen, also jetzt hast du deine Destination gefunden. Du bist in Zypern, du bist mit Frau und Katzen und Haus und so weiter eigentlich gut gesettelt in dem Moment. Und du hast ja da auch angefangen, eine Struktur aufzubauen in deinem Unternehmen. Erzähl doch mal ganz kurz, ohne dass wir jetzt hier pitchen wollen, aber seofunnels.de, das ist ja dein Unternehmen. Wie viele Leute arbeiten da? Ihr arbeitet komplett remote und ist es gewachsen oder hast du irgendwann gesagt, ich stelle jetzt 5 Leute ein für die Aufgabe? Erzähl mal ganz kurz.
Ach, da könnte ich schon wieder so eine schöne Geschichte erzählen. Ich hatte 6 Mitarbeiter in 2018, wo ich auf der Weltreise war, war ich in Thailand und habe Lars Müller getroffen und der hatte zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ich glaube 14 oder 24 Mitarbeiter, irgendwie sowas, hatte einen Pro-Kopf-Umsatz von über 100.000 Euro gemacht, also richtig, der hat richtig Millionen gemacht so. Und da dachte ich mir so, Alter, da will ich auch mal hin. Und da halte ich mich mit Lars und sage so, Lars, irgendwann will ich auch mal so viele Mitarbeiter haben wie du. Und er hat gesagt, Jörg, mach diesen einen Fehler nicht. Gehe nicht, skaliere nicht über Mitarbeiter, solange du nicht über alles andere skalieren kannst. Ich so, hä, warum? Naja, was willst du denn mit mehr Mitarbeitern? Ich sag, na, weniger arbeiten, weil die machen ja dann die Arbeit, kann ich ja mehr delegieren. Er hat gesagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Je mehr Mitarbeiter du hast, desto mehr Verantwortung trägst du, desto mehr musst du dafür wiederum arbeiten. So, in einem Bereich zwischen 0 oder bis 1 Million Euro Verdienst, da baust du alles auf, so bis 10 Millionen, da versuchst du es hart zu skalieren und dann in diesem Bereich so 5 bis 10 Millionen Euro, da stellst du dir dann irgendwann C-Level ein, da wird es dann irgendwann entspannt, aber bis dahin ist hart, ist richtig hart und auch das C-Level musst du steuern. Also denk nicht, dass das irgendwie so einfach geht, immer mehr Leute einzustellen, weil die können dir im schlimmsten Fall, wenn wirtschaftliche Krise, Pandemie, Krieg, was auch immer ist, fressen dir die Haare vom Kopf. Und die kriegst Mitarbeiter nicht so einfach wieder ausgestellt, wie du sie einstellst. Das war ein großer Tipp. Also habe ich angefangen, wenig Mitarbeiter zu nutzen, um viel Arbeit zu erledigen, indem ich einfach meine Prozesse optimiert habe. Ich weiß noch genau, wir beide saßen mal in einem SEO-Meetup. Mhm. Weißt du noch? Und da habe ich darüber gesprochen, dass ich es geschafft habe, schon in relativ früher Zeit Keyword Research so zu automatisieren, dass eine Keyword Research innerhalb von Minuten erledigt ist. Also 15 Minuten hast du eine komplette Keyword Research, für die ich damals 4 bis 8 Stunden gebraucht habe.
Meine angeregte Diskussion damals, weiß ich nicht.
Richtig. Ja. Du hast gesagt, das geht nicht, das kann man nicht automatisieren. Mittlerweile macht das ja Ahrefs, dieses SEO-Tool, auch schon, dass das genauso nachgezogen hat, dass man das systematisieren kann. Und genau das Gleiche habe ich damals schon gemacht. Wir hatten ChatGPT schon ein halbes Jahr, bevor es ChatGPT rauskam, konnten damit schon arbeiten. Wir haben so viele Dinge immer wieder probiert zu optimieren. Wir waren immer technischer Vorreiter in der Branche, ohne dass ich jemandem was davon erzählt habe. Wenn du dir anguckst, wie hochoptimiert meine Firma heutzutage funktioniert. Die Mitarbeiter drücken Knöpfe und es passiert das, wofür andere Leute 5 Mitarbeiter brauchen. Innerhalb weniger Sekunden manchmal. Weil alles automatisierbar ist. Nahezu alles. Mhm. Gerade auch mit KI. Das hat uns nochmal richtig geholfen. Also das war wunderschön.
Wie viele Leute hast du jetzt remote? Also ihr arbeitet ja komplett 6 remote, ne?
Genau, 6 Mitarbeiter, mhm. Genau.
Okay, gut. Also jetzt bist du sozusagen in Zypern, du hast 6 Mitarbeiter, du arbeitest sehr effektiv, sehr effizient. Ja. Und dann kam ja, und da würde ich auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, zumindest an der Oberfläche mal kratzen, kam ja schon ein privater Bruch. Und ich habe ja auch am Eingang gesagt, wir waren jetzt sehr business-fokussiert und haben sozusagen die Weltreise und alles auch so ein bisschen am Business orientiert. Und ich habe dich ja auch gefragt, wie hat sich das entwickelt, weil es natürlich auch spannend ist. Und die Menschen hier, die zuhören, natürlich auch immer wissen wollen, wie haben Menschen Erfolg geschafft, auf welchen Wegen. Ziel von Behind the Story ist es auch, die ganz verschiedenen Wege zu zeigen, wie Menschen vielleicht dahin gekommen sind, wo sie hin wollen. Aber ich habe es ja am Anfang gesagt, es gibt ja nicht nur Highlights, sondern es gibt auch Downlights. Und ich habe das ja tatsächlich bei dir, wie ich schon erwähnt habe, digital sehr nah mitbekommen auch, weil du sehr offen damit umgehst auch. Also um es mal konkret zu sagen, wenn es dir richtig scheiße geht, dann sitzt du schon auch mal in der Story und verdrückst eine Träne und sagst, mir geht's heute richtig scheiße. Und zwar so offen, wie wir jetzt ja auch miteinander geredet haben. Und ich mag es persönlich sehr. Es gibt sicherlich Menschen, die das nicht mögen. Also meine Frage ist jetzt so, dann kam dieser Bruch. War das so ein bisschen broken im oder Stress im Paradies oder ich weiß nicht, wie ich mich jetzt ausdrücken soll. Also ist so eine Welt zusammengebrochen. Verbindet eigentlich die Standardfrage, wie trennst du privat und geschäftlich? Jetzt weiß ich ja, und aus deiner Erzählung kam es auch raus, dass das alles immer sehr eng miteinander war. Ja? Also du bist ja nicht wie andere, ich erinnere dich an das Büro mit den minder bemittelten deutsch sprechenden Mitarbeitern, die du instruiert hast, bevor die Eistüten-Eskapade dazu kam. Ja? Da bist du ins Büro gefahren, abends nach Hause, dann geht man ins Gym oder also da hat man privat und so getrennt. Und jetzt ist das bei dir ja alles sehr eng zusammen. Und ich habe ja auch mitbekommen, wie es dir ging dann. Wie war das? Erzähl mal kurz. Wie fühlte sich das an und ja, wie bist du durch diese. Was ich möchte, ist eigentlich, wie bist du da durchgegangen? Das würde ich gerne wissen.
Ja, stell dir vor, versetz dich in meine Lage. Du bist ein junger Mann, Anfang 30, kommst nach Zypern, hast was gelernt, womit du skalieren kannst, womit du viel Geld verdienen kannst. Du hast mit den gleichen Mitarbeitern jedes Jahr deinen Gewinn verdreifacht. Auf einmal verdienst du 10, 30, 50, 80.000 Euro im Monat und du scheffelst einfach richtig Geld. Daneben hast du eine Partnerin, die praktisch nicht arbeiten muss, weil du ja das ganze Geld verdienst und die aber so Herausforderungen hat mit ihrem Selbstwertgefühl und so weiter. Und jetzt bist du aber die ganze Zeit in der Rolle des Geschäftsführers mit diesen 6 Mitarbeitern, wo Probleme auf dich zukommen und du musst sie lösen. Probleme kommen und du löst sie. Probleme kommen und du löst sie. Und du verstehst auch nur, dass jedes Problem ein rationales Problem ist, weil du mit deinen Emotionen gar nicht selber verbunden bist. Das wusste ich damals nicht. Ich hatte eine harte Abneigung gegenüber Emotionen, weil Emotionen sind im Geschäft immer schlecht. Zumindest größtenteils. Je rationaler du im Geschäft wirst, desto erfolgreicher wirst du. Es kommt darauf an, wenn du jetzt natürlich mit Menschen und Netzwerk und Mitarbeitern, dann helfen Emotionen schon mal. Aber grundsätzlich sind krass erfolgreiche Leute einfach oft sehr viel rationaler als emotionaler. Also habe ich gedacht, ich muss genau das Gleiche tun. Als mir nach 4 Jahren Zypern dann meine Partnerin gegenübertrat und gesagt hat, du Jörg, ich habe mich entliebt. Und ich aber die ganze Zeit nur dafür gearbeitet habe, dass wir eine finanziell stabile Zukunft haben und ich diese Frau abgöttisch geliebt habe und ich nicht mal annähernd daran gedacht habe, dass irgendwas schlecht sein könnte, irgendwas schiefhängen könnte, traf mich der Schlag voll ins Gesicht. Von einem auf den anderen Tag hat sie gesagt, ey Jörg, ich habe mich entliebt. Obwohl das ja schon Monate, wenn nicht sogar Jahre vorher für sie im Gefühl drinne war. Sie war nur nicht stark genug zu gehen. Und ich war nicht stark genug, meine Gefühle, mich mit meinen Gefühlen zu verbinden, um mal emotional verfügbar zu sein für sie, wenn sie es gebraucht hat. In der Zeit, wo sie mir gesagt hat, dass sie sich entliebt hat, sind auch andere Dinge passiert. Ich hatte eine OP, wo die Schmerzmittel nicht funktioniert haben. Das tat richtig dolle weh. Ein Kumpel hat mir gesagt, dass er sich das Leben nehmen will. Einer meiner Manager ist quasi aus der Firma rausgegangen, hat, ich habe ihm auch geholfen, eine neue Firma zu gründen, was alles gut war, aber es kam alles so gleichzeitig. 2 Kunden haben in einem Monat den Vertrag beendet, was auch für mich unüblich war. Es lag nicht an unserer Leistung, sondern weil sie sich intern verändert haben, aber es kam alles zu einem Zeitpunkt. Und es war so wichtig, dass in dieser einen Woche mir 5-mal richtig ins Gesicht gehauen wurde. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich es 4 Jahre lang nicht geschafft habe. Ich musste so gebrochen werden. Ich musste da einfach mal emotional richtig durchgewühlt werden. Freunde haben ja monatelang auf mich eigentlich gesprochen, jahrelang gesagt, Jörg, willst du nicht mit Aileen mal so und so sprechen? Da, ein bisschen mehr Gefühl. Er sagt, nee, Quatsch, die badet sich nur in ihren eigenen Emotionen. Aber so, das, was halt Leute sagen, die komplett emotional verschlossen sind. Die Ausreden finden, nach außen zeigen. Und dann habe ich quasi, bin ich schwer depressiv geworden. Meine Partnerin und ich, wir haben uns dann nach ein paar Monaten getrennt, im Januar. Nee, Februar war es tatsächlich. Kurz vorm 11-Jährigen. Und dann war ich suizidal. Das heißt, ich habe darüber nachgedacht, welchen Sinn das Leben hat und ich habe keinen gefunden. Und Menschen, die über Selbstmord nachdenken, die wollen eigentlich nicht, dass ihr Leben endet. Die wollen eigentlich, dass ihre Probleme enden. Sie wissen nur nicht, wie. Genau da war ich. Ich war zum Glück zu diesem Zeitpunkt schon in Psychotherapie. Da habe ich mich hinbewegt, weil ich habe selber Psychologie studiert, ich kenne mich in dem Bereich relativ gut aus und viele meiner Freunde sind schon in Psychotherapie und haben sehr gute Dinge davon erzählt. Also bin ich zu Rosina gegangen, Rosina Geltinger, hilft mir seit 2 Jahren, die ist super, die ist ganz, ganz toll und ja, ohne die wäre es schwierig, sehr, sehr schwierig geworden. Ja. Ich habe dann ein halbes Jahr gar nicht arbeiten können, weil ich einfach schwer depressiv nur im Bett lag und geweint habe, jeden Tag. Und das war genau das, was ich brauchte. Ich brauchte diese tiefe Emotion, dieses tiefe Weinen, dieses harte Trauern, um mich mit meinen Emotionen wieder zu verbinden.
Aber das findest du das denn jetzt heute sozusagen, also jetzt von der Partnerschaft mal abgesehen, ist es schöner oder ist es ein besserer Zustand, jetzt wieder emotional oder mit deinen Emotionen verbunden zu sein? Empfindest du das als angenehmer oder ist der Status vorher besser gewesen, eher rational zu sein?
Es hat beides Vor- und Nachteile. In gewissen Situationen brauchst du Rationalität. Wenn du dich da emotionalisieren lässt, schwierig. Ja, so. Und auf der anderen Seite hilft es ganz, ganz doll, Menschen zu fühlen, wenn du dich selber fühlen kannst. Ich bin glücklich, dass ich heute ein viel emotionalerer Mensch bin. Also ein Mensch, der viel emotionaler mit sich selber verbunden ist. Und dadurch eben auch eine echte Empathie hat, der Gefühle versteht und fühlen kann. Ich kenne die nicht nur aus dem Lehrbuch und kann sagen, ja, es gibt Zorn, es gibt Eifersucht, es gibt Ehrgeiz, sondern ich spüre und kann genau definieren, genau benennen, wie fühle ich mich und kann es ausdrücken. Mhm. Die Verbindung, das, was mir Menschen dafür als Feedback geben, die Leute gucken mich an und denken, ich bin ein neuer Mensch. Mhm. So fühle ich mich aber auch, weil ich auf einmal weinen kann, aus dem Nichts. Ich bin einfach glücklich und ich lasse es zu.
Das ist ja auch das, was ich auch immer im Storytelling vertrete, dass Menschen leben ja oder Menschen fühlen ja. Und es geht immer darum, ich habe heute auch wieder einen Post gemacht, der hieß irgendwie so Marketing. Gutes Marketing wird gehört und richtig gutes Marketing wird gefühlt. Ja. Und so ist es. Wenn du es schaffst, dass deine Emotionen in irgendeiner Form rüberkommen, dann hast du, glaube ich, gewonnen. Jörg, ich würde jetzt an der Stelle mal einen Cut machen. Erstmal schon mal vielen Dank, dass wir so offen miteinander reden konnten. Ich fand es die mega schöne Abschlussgeschichte jetzt sozusagen im Zuge deiner Lebensgeschichte. Ich glaube, wir könnten 5 Folgen machen und hätten immer noch nicht alles beleuchtet, ja. Aber ich fand es mega schön, dass du, und ich finde es generell an dir auch sehr, sehr schön, dass du so offen mit allem umgehst. Und auch, dass sozusagen für die Leute und für euch draußen jetzt klar wird, im Leben ist es nicht nur im Business so, dass Mentoren wichtig sind und dass man sich auch Hilfe holen darf. Ich glaube, ehrlich um Hilfe zu fragen, ist eine der mutigsten Dinge, die Menschen tun können. Und dann nochmal darüber zu reden und nach außen zu gehen, so wie du das machst, Jörg, und ich kann euch allen nur empfehlen, folgt ihm mal, schaut ihn euch an, guckt mal, wie der Jörg mit dem Leben so umgeht. Ich finde, er ist da ein absolutes Vorbild. Natürlich, jeder macht das auf seine Art und Weise, aber die Frage, wie gehe ich mit Emotionen um, da sind wir beide sehr ähnliche Typen und deswegen schon mal vielen Dank bis dahin. Frage, ich habe doch ein paar Abschlussfragen, ja. Die letzte Frage, die ich sozusagen auf dich bezogen habe, bist du jetzt im Moment, fühlst du dich jetzt im Moment angekommen so? Also ich will jetzt gar nicht die große Frage stellen, nach welche Ziele hast du oder sowas, da würden wir wahrscheinlich wieder noch eine Zeit lang reden, sondern bist du im Moment glücklich, da wo du jetzt bist?
Voll. Ich habe eine Checkliste, die ich alle paar Monate durchgehe. Das sind so 11 Lebensbereiche und die bewerte ich immer ganz rational auf einer Skala von 1 bis 10. Mhm. So, welcher Punkt ist wie wo? Da gibt's so Liebe, Kreativität, Spiritualität, Fitness, Gesundheit, Körper, Finanzen, Umgebung, Umfeld, Freunde und so weiter. Und ich glaube, ich hatte noch nie so einen hohen Wert. Bin jetzt im Schnitt bei 8,7 oder sowas. Das ist echt fett. Das ist echt viel. Ich bin in allen Bereichen gerade richtig, richtig, richtig glücklich. Richtig glücklich und zufrieden, weil ich für mich durch dieses, ja, die Leute sagen, spirituelles Erwachen, einfach verstanden habe, dass alles immer genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und ich nicht mehr bewerten sollte, was gut und was schlecht ist, weil was heute gut ist, kann morgen schlecht sein und umgekehrt. Ja, also nehme ich einfach alles an, was kommt und bin dadurch im Bliss. Ich bin dadurch im Glück des Lebens. Alles ist richtig. Alles passiert.
Ich bin komplett bei dir und finde ich auch total schön so als Fazit. Abschlussfragen, lieber Jörg. Und was ich ganz am Anfang vergessen habe, stehe ich jetzt hier gerade auf meinem Skript. Ich wollte dich ja mal fragen, weißt du die Entfernung von, ich bin in Geografie sehr, sehr schlecht, weißt du die Entfernung von Frankfurt nach, wo ist denn der Flughafen, der nächste bei dir, Larnaca oder wo?
Paphos.
Ah, okay. Wie viele Kilometer sind wir jetzt gerade entfernt bei der Aufnahme?
3.434.
Okay, das hast du jetzt gegoogelt.
Ich hätte geschätzt 3.600, aber ich glaube, das sind die nach es ist nach Berlin,
was
ich
im Kopf hatte. Also,
meine Nichte war nämlich letztens auch, hat mir die gleiche Frage gestellt.
Das ist das Schöne am Podcasten. Ja, hier, wir haben eine technisch einwandfreie Verbindung. Ich hatte schon Leute aus Frankfurt, da hat es nicht geklappt. Egal. So, ja, also meine Abschlussfragen, lieber Jörg, wenn du es erlaubst, würde ich gerne fragen, gibt es irgendwas, was du gerne noch beantworten würdest? Habe ich irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne gestellt bekommen würdest?
Nö,
waren alle Fragen. Irgendeine Weisheit, die du uns mitgeben möchtest oder sonst irgendwas?
Die Weisheit des Tages von mir ist wahrscheinlich, du bekommst genau das, was du brauchst und nicht das, was du willst. Und wenn du das erkennst, wirst du alle Dinge viel leichter annehmen können, vor allem die Dinge, die dir Angst machen, und da durchzugehen, um stärker zu werden, um das neue Level zu werden. So wie bei mir Level 39 wartet. Das kommt nicht aufgrund des Alters. Ja, das kommt dadurch, weil ich mich entwickle. Ja, cool. Weil ich genau das bekomme, was ich brauche, egal wie es sich anfühlt.
Die nächste Frage hat heute eine ganz besondere Bedeutung, fällt mir gerade auf jetzt in der Sekunde, ja, weil ich stelle die Frage immer, und aber jetzt ist natürlich heute, wir zeichnen auf am 5. November, haben wir vorhin schon mal gesagt, und heute Nacht ist ja die Election in Amerika, also das heißt, ich glaube schon weltweit eine wichtige Entscheidung, die da gefällt wird. Und meine nächste Frage ist klassisch und hat jetzt natürlich damit nichts zu tun, aber in dieser Nacht passiert sowieso viel auf der Welt. Wenn du jetzt heute Abend die Augen schließen könntest um 1 Uhr, wenn du ins Bett gehst, ja, und um 9.30 Uhr morgen früh zypriotischer Zeit, wäre das, was du dir gewünscht hast heute Nacht, egal was es ist, für dich, für deine Familie, für die Welt, whatever, würde passieren? Was wäre morgen früh anders auf der Welt?
Boah, tiefe Frage. Ich wünschte jedem Mensch, ob ich ihn kenne oder nicht, wir sind eh all eins, einfach das Bewusstsein, Punkt. Die Bewusstheit über das Sein und übers Wahrnehmen und über die Dinge, die man dann auch akzeptieren kann, weil man versteht, was ist, denn es ist schwer zu erklären, aber alles ist einfach und alles ist Energie, und wenn du das einfach nur wahrnimmst und aufhörst zu bewerten, dann wird jeder ein deutlich entspanntereres Leben führen, weil er nichts mehr bewertet. Also ich wünsche jedem Menschen einfach Bewusstsein. Einfach ein Bewusstsein und eine Bewusstheit für das, was ist, wer er ist, wie er lebt, dass alles okay ist, alles ist in Ordnung. Musst du keinen Stress machen, musst du keinen Druck machen.
Alles kommt genauso, wie es kommt. Ja, finde ich sehr schön. Ich wünsche den Menschen Bewusstsein. Ja, das finde ich sehr cool. Okay, du hast, was ich immer mag an Podcast-Gästen ist, ich merke das sehr schnell, ob die Menschen bewusst in ihrem Kopf, in ihrem Speicher, in ihrem Herz, in ihren Emotionen die Leute haben, die sie auf dem Weg begleitet haben. Und du hast sehr viele Namen genannt, also ich habe ganz viele mitgeschrieben. Trotzdem die Frage, hast du eine Idee für einen Menschen oder eine Marke, die ich hier unbedingt mal einladen müsste, die halt eine sehr, sehr interessante Vita haben?
Kenne ich. Ich müsste nur selber gucken, ob ich den Kontakt erstmal für dich aufwärmen kann. Ich kenne viele interessante Menschen, also wirklich viele interessante Menschen. Nur die meisten sind halt busy und nehmen sich halt die Zeit selten für solche öffentliche Auftritte, weil die vielleicht gar nicht mehr im Rampenlicht stehen, weil die ihre Geschichte schon fertig haben. Es sind meist wirtschaftlich erfolgreiche Menschen, zum Beispiel Lars Müller, der sich auch sehr stark rausgezogen hat aus allem. Und das sind spannende Menschen, Wahnsinn. Oder
also dann schreibe ich mir jetzt einfach mal als potenziellen Gast Lars Müller auf und hoffe, du stellst mir irgendwann mal die Verbindung her und dann schauen wir mal, ob das klappt.
Ja. Ich mach den Versprechen. Ich werde dir auf jeden Fall einen Podcast-Gast ranholen, der sehr, sehr interessant ist. Ich weiß nicht, ob es Lars ist. Ich treffe ihn tatsächlich morgen. Morgen ist Mittwoch, genau, morgen treffe ich ihn. Und dann frage ich ihn mal, aber ich besorge dir mal jemanden, der wirklich spannend ist und in diese Runde
reinpasst. Gib mir jemanden, den ich auf die Liste schreiben kann. Ich habe eine sehr interessante, spannende Liste und da freue ich mich immer. Jörg, wir sind durch. Gibt es noch irgendwas? Schön. Hast du noch was? Bist du glücklich? War es okay?
Ich bin so dankbar, dass wir dieses Gespräch geführt haben, weil wir hatten ein einziges kurzes Telefonat, wo ich quasi gefragt wurde, ob ich mal für die SEO Campix sprechen möchte. Und das war ein tolles Event. Schade, dass wir uns da nicht gesehen haben. Ja, aber ich bin unglaublich dankbar, dass du mir geschrieben hast und mich gefragt hast, ob ich hier drin sein will. Das war eine sehr ganz tolle Zeit. Ganz, ganz toll. Schön, dich auch persönlich zu kennenzulernen. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns nochmal persönlich unterhalten, was bei dir noch so geht.
Ich denke, wir werden uns mal in Zypern sehen. Hätte ich total Bock, dass ich mal zu dir komme, besuch dich mal.
Das klingt gut. Sehr gut.
In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und bis auf irgendwann mal. Tschüss.
Alles klar. Danke dir, mein Lieber.